Omega Tau.
Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
Hallo alle zusammen bei Omega Tau, herzlich willkommen. Heute lade ich euch ein zu einem Ausflug ins Naturkundemuseum von Stuttgart. Dort hat bis zum 24. Mai eine Sonderausstellung stattgefunden zum Thema Evolution. Und zwar war das anlässlich des Darwin-Jahres 2009. Ich hatte die Gelegenheit, mich dort umzuschauen und mit dem Projektleiter der Ausstellung, Günther Bächli, zu sprechen. Vom Aufbau dieser Episode her ist es so, dass die ersten zwei Teile ein reines Interview mit Günther Bächli sind. Und im letzten Teil sind wir dann gemeinsam durch die Ausstellung gegangen, haben uns einige Exponate angeschaut und uns dazu dann noch unterhalten.
Ja, ich bin Kurator hier im Museum, bin zuständig für die Abteilung Bernstein und fossile Insekten und war in den letzten drei Jahren allerdings tätig als Projektleiter für unsere Sonderausstellung zum Darwin-Jahr und habe dort die Ausstellung Evolution, der Fluss des Lebens, 150 Jahre Evolutionstheorie organisiert.
Die Ausstellung läuft jetzt, glaube ich, ungefähr seit einem halben Jahr, oder?
Die läuft jetzt seit etwas über einem halben Jahr und ist noch zu sehen bis zum 24. Mai hier im Schloss Rosenstein.
Ihr Spezialgebiet sind, glaube ich, fossile Libellen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau, also im engeren Sinne die Evolution und Stammesgeschichte der Libellen, allerdings auch sonstige Fluginsekten, vor allen Dingen die ursprünglicheren Formen, Libellen, Eintagsfliegen und einige ausgestorbene Gruppen.
Da können wir nachher vielleicht nochmal drauf kommen.
Gerne.
Erstmal so ein paar allgemeine Fragen zum Thema Evolution. Was ist das denn überhaupt? Ich denke, den Begriff gibt es viel so im Alltag, aber wahrscheinlich versteht da jeder was anderes drunter.
Also Evolution, ursprünglich von der Wortbedeutung, heißt ja Entfaltung. Der Begriff kam auf in der Biologie eigentlich im ganz anderen Zusammenhang, nämlich aus der Embryologie, wo man früher mal angenommen hat, da wäre praktisch also der Mensch präformiert sozusagen den Keimzellen schon da und würde sich später entfalten. Da kam also dieser Begriff der Evolution erstmals auf. Im engeren Sinne, wie er heute verwendet wird, hat Evolution mehrere Bedeutungen. Zum einen natürlich Veränderung in der Zeit. Also die Flora und Fauna hat früher anders ausgesehen als heute. Sie hat sich verändert. Es gibt nach unserer heutigen Auffassung eine ununterbrochene Kette von Ahnen und Nachfahren. Alle Organismen sind miteinander mehr oder weniger nahe verwandt. Wir stammen alle, ob Pflanzen oder Tiere, von irgendeiner Urzelle, die vor etwa 4 Milliarden Jahren existiert hat, ab. Und im weiteren Sinne ist dann Evolution natürlich der Mechanismus. Wie kommt es zu diesem Wandel? Und das ist ja Darwins herausragende Leistung. Jetzt nicht, dass er eine Entwicklungslehre verkündet hat. Da gab es ja schon eine ganze Reihe Vorläufern, die das auch gemacht haben. Aber dass er einen naturgesetzlichen Mechanismus formulieren konnte, wie funktioniert das, wie kann man das ohne übernatürliches Eingreifen erklären, dass sowas Kompliziertes wie ein Auge zum Beispiel natürlich entstehen kann.
Das heißt, zum einen geht es eben um diese Mechanismen, wie kommt es dazu, dass ein Nachfahre, dass er anders ist als die Eltern, Das ist das eine, und dann aber auch so, wie sind die äußeren Einflüsse, wie wirken die sich darauf aus, dass sich dann Arten in einer bestimmten Weise verändern?
Also der Mechanismus ist ja ganz einfach, es geht einfach nur darum, dass die Nachfahren den Eltern nicht immer hundertprozentig ähnlich sehen, es gibt Varianten, die erblich sind und diese Varianten sind mehr oder weniger zufällig, das sind die Mutationen. Und zum anderen kommt dann ein naturgesetzlicher Prozess mit rein, nämlich die natürliche Auslese, die jetzt quasi eine Richtung in diesen Entwicklungsprozess hineinbringt. Also Evolution ist nicht, wie man das manchmal hört, vor allen Dingen von Gegnern aus der Kreationistenseite, eine zufällige Erklärung, dass man sagen würde, das Leben ist zufällig entstanden oder das Auge wäre zufällig entstanden, sondern es ist eine Kombination von Zufall und Notwendigkeit, von Mutation und natürlicher Auslese.
Also diese Veränderungen in den Genen, die geschehen zufällig, welche Veränderung dann quasi gewinnt und sich durchsetzt, das ist eben durch die Rahmenbedingungen.
Genau, und das ist dann nicht mehr zufällig, sondern ist naturgesetzlich gesteuert und ist zwar aufgrund des chaotischen Verhaltens von sehr komplizierten Systemen, und die Evolution ist quasi ein kompliziertes System, so wie das Wetter und so wie wir nicht vorhersagen können, wie ist das Wetter in einem Monat, sondern nur 2-3 Tage, so kann man auch in der Evolution jetzt, sagen wir, schwer Vorhersagen machen, aber dennoch ist es ein rein naturgesetzlich gesteuerter Prozess, der im Prinzip eigentlich vorhersehbar wäre, wenn man alle Rahmenbedingungen genau kennen würde. Und das Problem ist natürlich, man kennt sie vor allen Dingen, je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, nicht genau. Und deshalb wird es natürlich schwierig, dann zu sagen, wie sieht der Mensch in 5 Millionen Jahren aus? Wir wissen nicht, was sich dort alles ändert in der Zeit zum Beispiel. Da können kulturelle Änderungen eine Rolle spielen oder Klima, die Kontinente werden sich ändern und so weiter.
Evolution gibt es für alle Lebewesen, also für Tiere, für Pflanzen, für Bakterien, Pilze,
ja,
Viren.
Also es unterliegen alle Lebewesen der Evolution. Man kann sogar sagen, es unterliegen alle Dinge der Evolution. die irgendeine Art von Fortpflanzung haben und eine Vererbung von Merkmalen. Und das ist zum Beispiel auch bei bestimmten kulturellen Erscheinungen der Fall. Also auch Sprachen unterliegen einer Evolution, die verändern sich und auch Sprachen haben eine Art Stammbaum, den man rekonstruieren kann. Da gibt es durchaus auffällige Parallelismen. Es gibt ja auch Rekonstruktionen der Stammbäume der Sprachen, die man dann vergleichen kann mit den Genstammbäumen der menschlichen Bevölkerung. Da gibt es dann Parallelen, wo man sieht, also die Evolution der Kultur läuft parallel mit der Evolution der Aufspaltung und Wanderung von Bevölkerungsgruppen. Und insofern ist also Evolution nicht nur auf biologische Dinge begrenzt, sondern auch in anderen Bereichen zu finden. Überall, wo halt diese zwei Grundvoraussetzungen, zufällige Vererbungen oder zufällige Weitergabe von bestimmten Eigenschaften und ein Auswahlmechanismus eine Rolle spielen.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurück zur Biologie gehen, man braucht auch keine geschlechtliche Vermehrung für Evolution. Also Wesen, die sich irgendwie durch Zellteilung vermehren, unterliegen auch einer Evolution.
Richtig. Also Viren zum Beispiel haben ja keine geschlechtliche Vermehrung. Bakterien haben das nicht. Manche Einzeller haben das nicht. Was dort eine Rolle spielt, ist die Frage, gibt es Arten auf jedem Niveau? Also Arten im engeren Sinne, also definiert als eine Fortpflanzungsgemeinschaft, die gibt es eigentlich nur bei biparentalen Organismen, also Organismen, wo es also eine männliche und eine weibliche Seite gibt. Aber Evolution, die gibt es bei allen Organismen. Und auch bei uns natürlich. Auch wir sind nicht abgekoppelt von der Evolution. Im Gegenteil, man hat also mit der modernen Genforschung festgestellt, dass sich die Evolution des Menschen in den letzten 10.000 Jahren, also seitdem wir eigentlich uns so ein bisschen unabhängig gemacht haben von der Natur und nicht mehr vom Säbelzahntiger gefressen werden, hat sich trotzdem unsere Evolution eher beschleunigt. Und das hängt auch damit zusammen, dass Evolution eben nicht nur getrieben ist durch die natürliche Auslese im Sinne Konkurrenz und Feinddruck, sondern dass die sexuelle Selektion bei uns eine wichtige Rolle spielt, nämlich also die Erkennung des Partners, wen sucht man aus, um Kinder zu zeugen. Und das hat bei uns die Evolution eher beschleunigt.
Wodurch verändern sich denn, ich würde es mal auf Tiere und Pflanzen beziehen, ein Thema, das mir eingefallen ist, ist, wenn sich natürlich die Umgebungsbedingungen ändern, dann hat ein Nachkomme, der irgendwie ein bisschen anders ist als die Eltern, hat dann auf einmal eine bessere Chance zu überleben und sich fortzupflanzen. Richtig. Das heißt, das wäre zum Beispiel das Thema Klima.
Klimaveränderungen, es kann sich die Geografie verändern, zum Beispiel indem Gebirge aufgefaltet werden, bestimmte Gruppen getrennt werden, die vorher zusammenkommen oder dass dadurch, dass eine Landbrücke entsteht, plötzlich andere Tiere einwandern, neuer Feindruck entsteht und dann in diesem Wechselspiel von Räuber und Beute eine Evolutionsnotwendigkeit besteht. Klimaänderungen sind natürlich ganz wichtig, mit der Klimaänderung einhergeht Änderung der Vegetation. Und alle Tiere, die dann in irgendeinem Verhältnis zur Vegetation stehen, ob das Bestäuber sind oder Tiere, die bestimmte Pflanzen fressen, die evolvieren dann natürlich gemeinsam mit dieser Veränderung der Pflanzenwelt. Und dann gibt es eigentlich immer drei Möglichkeiten. Entweder die Organismen passen sich an, sie verändern sich, oder sie wandern ab in Regionen, wo diese Veränderung nicht stattfindet. Das findet man in Europa zum Beispiel im Zeitalter des Eozän. Da haben wir hier ein tropisches Klima, finden viele Tiere und Pflanzen, die man heute in Südamerika oder Afrika findet. Und die sind nicht ausgestorben, sie haben sich auch nicht großartig verändert, aber sie sind eben in die tropischen Regionen abgewandert, in denen wir sie heute finden, weil sich das Klima geändert hat. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn die Änderungen sehr schnell gehen oder wenn die betroffenen Organismen sehr spezialisiert sind und sehr viele Änderungen benötigen würden, um sich anzupassen, dann kann es passieren, dass sie eben aussterben und sich nicht schnell genug anpassen können.
Okay, das ist jetzt so der Mechanismus, wie verändert sich eine Art? Dann ist natürlich die Frage, wieso gibt es aus einer Ursprungsart dann eine Aufspaltung in mehrere Arten? Da kann ich mir jetzt vorstellen, räumliche Trennung, also plötzlich entsteht irgendwo ein Meer, das vorher nicht da war, sowas oder ein Gebirge. Dann können sich die beiden Populationen auf den beiden Seiten dieses Meeres oder dieses Gebirges halt getrennt voneinander entwickeln und werden dann sich eben auch unterschiedlich ausbilden.
Also das ist der Standardmechanismus, den man kennt und der auch in den Schulbüchern in der Regel zu finden ist, dass es eben zu einer Separation in zwei verschiedene Gruppen kommt. Ein neuerer Mechanismus, den man jetzt erst seit wenigen Jahren hypothetisch erstmal formuliert hat, aber für den es immer mehr Bestätigung gibt, ist, dass es eine andere Form von Trennung gibt, nämlich im Bereich der Ökologie, dass in einem Lebensraum, beispielsweise in einem See, in dem Fische leben, die ostafrikanischen Seen sind ein sehr schönes Beispiel mit diesen verschiedenen Buntbarscharten, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, und man rechnet da mit nur wenigen Jahrtausenden bis maximal 10.000, 20.000 Jahren, dass aus einer Ausgangsart in einem See, ohne dass es zu einer räumlichen Trennung kommt, unter Umständen 100, 200 Arten entstehen können, indem zum Beispiel eine Ausgangsart, die eher ein Generalist ist, und das heißt also eine Art, die zum Beispiel in allen Wasserschichten gelebt hat, an der Oberfläche, im Freiwasser, am Boden, vielleicht ein Allesfresser war, Pflanzen gefressen hat und Tiere, sich jetzt manche Organismen beginnen zu spezialisieren, indem sie bestimmte Vorlieben entwickeln. Das heißt, manche Individuen der Art leben eher am Boden, fressen vielleicht irgendwelche abgestorbenen Organismen, andere leben eher an der Wasseroberfläche und fressen angeblasene Insekten und andere bleiben im Freiwasser und fressen Jungfische. Und dadurch kommt es schon zu einer gewissen Trennung. Die entsprechenden Organismen geben diese Eigenschaften, wenn sie erblich sind, an ihre Jungen weiter. Es werden der Genaustausch mit den entsprechend anders spezialisierten Formen wird weniger im Laufe der Zeit. Am Anfang findet gelegentlich noch Genfluss statt. Aber es kommt also ohne räumliche Trennung zu einer ökologischen Trennung. Man spricht dann von Ökotypen innerhalb einer Art. Und auch dort kann es dann in einem Lebensraum zur Ausdifferenzierung von verschiedenen Arten kommen. Das ist also ein etwas neuerer Artbildungsmechanismus, den man entdeckt hat.
Also das ist so dieses klassische Nischenfinden.
Genau, also man muss dann sich spezialisieren. Und das ist eben auch die Möglichkeit, bei so etwas dann in einem Lebensraum eben für verschiedene Arten Nischen zu finden, indem man eben unterschiedliche Ernährungsstrategien wählt oder sich auf unterschiedliche Nahrungsmittel konzentriert.
Ja. Wobei ich gerade zu diesen Buntbarschen da in den ostafrikanischen Seen in dem Buch, das es zur Ausstellung gibt, gelesen habe, dass es da wohl auch die Theorie gibt, dass das irgendwie mal ein See war und dann durch eine Trockenzeit ist also er in drei Seen aufgeteilt worden. Dadurch haben sich dann drei Populationen gebildet, dann gab es wieder einen See, diese drei Populationen wurden vermischt.
Aha.
Dann war es wieder trocken, dann war natürlich in jedem von diesen drei einzelnen Seen, gab es alle drei Arten, die haben sich dann wieder weiterentwickelt, dann gab es wieder einen See, da waren da plötzlich 9 Arten drin, also das fand ich sehr faszinierend.
Also das ist auch, sagen wir mal, noch umstritten, was die ostafrikanischen Seen angeht, weil es dort, wie gesagt, die Möglichkeit gibt, dass in Trockenzeiten eventuell diese Seen in verschiedene Pools unterteilt worden sind. Etwas anders ist es bei den mittelamerikanischen Seen, es gibt ein ähnliches Phänomen bei Buntbarschen in Seen in Nicaragua und dort gibt es diese Alternativerklärung nicht, also dort ist man sicherer, dass dieser Artbildungsprozess durch Einnischung stattfindet und es nicht zu einer Vermischung kommt zwischen zwei Artbildungsprozessen, nämlich der räumlichen Trennung und dieser Einnischung.
Mhm. Gibt es einen grundlegenden Unterschied in der Evolution von Tieren oder Pflanzen? Oder Pilzen?
Also grundlegenden Unterschied nicht. Bei Pflanzen gibt es manche Phänomene, die bei Tieren seltener auftreten. Es gibt bei Pflanzen Artbildungsmechanismen, zum Beispiel durch sogenannte Polyploidisierung, dass also der Chromosomensatz vervielfacht wird und dann praktisch auf einen Schlag eine Vermischungsgrenze eintritt, dass also aus einer Art eine andere Art praktisch nur durch eine einzige Mutation wird. Das gibt es bei Tieren seltener. Es gibt einige Fälle, wo so etwas auftritt, bei manchen Fischarten, Süßwasserfischarten. Aber es ist bei Pflanzen sehr viel häufiger. Also dieser Artbildungsprozess, da gibt es Unterschiede zwischen Blütenpflanzen und vielzelligen Tieren. Aber im Großen und Ganzen der Mechanismus der Evolution in dieser Kombination von zufälliger Mutation und natürlicher Auslese, der ist bei allen gleich.
Wie schnell läuft denn Evolution ab? Also kann man das bei Wesen, die sich sehr schnell vermehren, angucken im Laufe einiger Jahre?
Kommt immer darauf an, natürlich auf das Ausmaß der Unterschiede. Also wir sehen im Labor, wo man ja manche Organismen jetzt schon über sehr, sehr viele Generationen gezüchtet hat, seien das Zebrafische oder die Fruchtfliegen oder Kolibakterien, bei Kolibakterien sicherlich am meisten. Dort kann man Veränderungen feststellen. Man hat also bei Kolibakterien bestimmte Mutationen, nicht nur Resistenzen, sondern auch bestimmte Enzyme, die dann es ermöglichen, bestimmte Stoffe zu verdauen, die die Ursprungspopulation nicht verdauen konnte. Da kann man also Veränderungen feststellen. Wir können im Labor nicht nachvollziehen, die Änderungen, die natürlich sehr, sehr lange Zeiträume bedingen, also die Evolution neuer Organe. Also man kann im Labor jetzt nicht nachvollziehen, wie entsteht ein Auge oder eine Leber. Das ist etwas, was wir nur hypothetisch rekonstruieren können. Man muss auch sagen, dass die Evolution sehr unterschiedlich abläuft in verschiedenen Organismengruppen. Man kennt ja dieses Phänomen der lebenden Fossilien, also Organismen, die sich seit vielen Jahrmillionen, unter Umständen seit 500 Millionen Jahren, kaum verändert haben, weil einfach die Umweltbedingungen gleich geblieben sind und sich dort die Notwendigkeit nicht ergeben hat. Und es gibt andere Organismen, die sich sehr schnell verändern. Also wenn man Insekten, Säugetiere vergleicht und schaut, was ist in den letzten 50 Millionen Jahren passiert, stellt man bei Säugetieren fest, wenn man zum Beispiel Tiere aus der Grube Messel anschaut, da waren die Urpferdchen noch so groß wie Pudel und hatten 5 Zehen und heute sind sie sehr viel größer und laufen nur noch auf einem Zeh. Und die Vorfahren der Wale waren damals noch schweineähnliche Tiere, die in der Gegend von Pakistan und Indien an Land rumgelaufen sind.
Wann war das ungefähr?
Also im Eozän, so vor 45 bis 55 Millionen Jahren etwa. Und unsere eigenen Vorfahren waren noch eichhörnchenartige Halbaffen, die da durchs Geäst getobt sind.
Okay.
Also es gab noch nicht einmal richtige Affen. Und wenn man die Insekten anschaut, und aus der gleichen Zeit stammt etwa der baltische Bernstein, aus dem wir ja sehr, sehr viele Insekten kennen, die sehen genauso aus wie heute. Wenn die heute frei rumfliegen würden, würde kein Insektenkundler irgendwie sagen, oh, ein Urtier, das wir da entdeckt haben, sondern man würde sagen, aha, die 200. Art aus der Gattung, die wir eh schon kennen. Das heißt, die Insekten sind in der gleichen Zeit weitgehend gleich geblieben. Da war keine Notwendigkeit mehr, große organische Veränderungen einzuleiten. Also die Evolutionsgeschwindigkeiten sind unterschiedlich, hängen immer davon ab, wie weit ergibt sich die Notwendigkeit, durch Umweltveränderungen sich anzupassen und wie weit reichen die vorhandenen Organstrukturen aus, um solche Anpassungen vorzunehmen.
Und das hat aber nichts mit der Größe des Erbguts zu tun?
Nein, das war eine überraschende Erkenntnis der Genforschung. Man hätte ja ursprünglich eigentlich gedacht, dass je einfacher ein Organismus ist, umso einfacher ist das Erbgut. Und dass quasi ein einfacher Wurm ein kürzeres Erbgut hat als ein Mensch. Mhm. Das hat sich nicht bestätigt. Also man hat festgestellt, dass manche Schimmelpilze haben Erbgut, was länger ist als das des Menschen. Und manche einfache, wirbellose Tiere ein viel komplizierteres Erbgut haben als hochentwickelte Wirbeltiere. Da muss man auch sagen, dass große Teile unseres Erbguts ja nicht Proteine kodieren, Eiweiße kodieren, was die eigentliche Aufgabe des Erbguts ist, sondern entweder keine erkennbare Aufgabe haben oder noch nicht ganz verstandene Aufgaben haben, so quasi die Aufgaben eines Betriebssystems. Sie steuern so, welches Gen wird angeschaltet und welches wird abgeschaltet, aber sie kodieren jetzt keine Aminosäuresequenzen. Und insofern kann man das vielleicht auch erklären, dass also auch einfache Organismen sehr langes Erbgut haben können, weil sie eben genauso alt sind. Also auch die einfachsten Organismen haben 4 Milliarden Jahre Evolution hinter sich. Und in der Zeit sammelt sich natürlich sehr viel. Man hat es früher als Junk-DNA bezeichnet, oder Müll-DNA, als man noch gedacht hat, die hat überhaupt keine Funktion, aber es sammelt sich eben sehr viel DNA und sehr viel Erbgut an, was dann entweder funktionslos geworden ist oder andere Funktionen übernommen hat. Und insofern kann man da nicht sagen, es gibt unterschiedliche Evolutionsgeschwindigkeiten, weil das Erbgut kürzer oder länger ist. Das korreliert nicht mit dem stammesgeschichtlichen Alter oder der Evolution.
Und das heißt aber, das Erbgut wird im Laufe der Zeit auch immer länger?
Das Erbgut ist sicherlich im Laufe der Zeit, zumindest am Anfang, länger geworden. Wir müssen ja sagen, dass die Großgruppen der Organismen, die wir heute kennen, also das, was man so bei Tieren als Tierstämme bezeichnet, also wie Wirbeltiere und Stachelhäuter und Mollusken und so weiter, das sind ja Gruppen, die sehr, sehr alt sind, die wir zurückverfolgen können bis in dieses Zeitalter der kambrischen Explosion vor etwa 600 Millionen Jahren. Seitdem gibt es sicherlich auch diese langen Erbsequenzen schon. Aber zuvor in diesem langen Prozess der Evolution, wo aus einer Urzelle und den Vorstufen des Lebens dann komplexeres Leben geworden ist und die ersten Vielzeller entstanden sind, da ist sicherlich sehr viel Neues entstanden und sehr viel von dem, was dann später nur noch in Varianten durchgespielt worden ist, erst entwickelt worden. Da ist das Erbgut sicherlich länger geworden. Danach wohl nicht mehr. Danach ist mit dem, was vorhanden ist, also diese verschiedenen Proteine, die kodiert werden können, mit denen ist dann gespielt worden, in unterschiedlicher Kombination und in welcher Reihenfolge werden welche Proteine angeschaltet und miteinander kombiniert. Man kann sich das wirklich vorstellen wie ein Betriebssystem mit verschiedenen Modulen, wo man dann aus diesen Modulen dann alles machen kann. Mhm. Von einem einfachen Programm bis hin zum komplizierten Office-Paket aus den gleichen Programmmodulen.
Ja. Okay, jetzt ist ja dieses ganze Thema Genforschung relativ neu. Mhm. Die Frage ist, wie erforscht man die Evolution? Also ich denke, es gibt eben dieses Klassische, man guckt irgendwie, welche Arten sind sich ähnlich und schließt dann daraus, dass die eventuell verwandt sein könnten. Das war, glaube ich, so der frühere Ansatz.
Das ist der ursprüngliche Ansatz, aus dem eigentlich sogar die Evolutionstheorie eigentlich hervorgegangen ist. Die ging ja hervor aus der vergleichenden Anatomie, indem man eben festgestellt hat, dass die Unterschiede und Ähnlichkeiten der Organismen nicht regellos verteilt sind, nicht wahllos verteilt sind, sondern eine gewisse Regelmäßigkeit haben in dem Auftreten. Und diese Regelmäßigkeit bedarf einer Erklärung. So wie es in der Wissenschaft immer ist, Chaos bedarf keiner Erklärung, aber Regelmäßigkeit ist immer ein Problem, das der Erklärung bedarf. Und die Tatsache, dass eben alle Wirbeltiere eine bestimmte Kombination von Merkmalen haben, die bei keiner anderen Tiergruppe auftritt, das war also etwas, was der Erklärung bedarf und was auch dazu geführt hat, dass man dann die Evolutionstheorie entwickelt hat. Was heute verwendet wird für die Evolutionsforschung, sind natürlich sehr viele andere Bereiche. Also die Genforschung gehört selbstverständlich mit dazu. Und das hat angefangen damit, dass man komplette Genome verglichen hat, in denen DNA hybridisiert worden ist. Man geschaut hat, also wie ähnlich ist sich sozusagen das Gesamtgenom. Später hat man dann angefangen, als dann der Erbcode entschlüsselt worden ist, dann wirklich die Sequenzen zu vergleichen. Also praktisch die Buchstaben, aus denen dieser Erbcode zusammengesetzt ist. Und inzwischen gibt es sogenannte Likelihood-Verfahren, die also aufgrund der Wahrscheinlichkeit von bestimmten Mutationen abschätzen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Sachen aufgetreten sind, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass manche Organismen miteinander näher verwandt sind. Es gibt Modellierungsverfahren, die inzwischen verwendet werden, um bestimmte Evolutionsmechanismen aufzuzeigen, wobei die wegen der erwähnten Komplexität des Evolutionsprozesses immer sehr, sehr einfach sind und mit sehr starken Vereinfachungen arbeiten müssen, weil eben, wenn man die Evolution wirklich simulieren wollte, müsste man quasi wirklich die komplette Natur mit allen Einflussmöglichkeiten und bis hin in den Quantenbereich, der dann verantwortlich ist für die Mutationen, simulieren. Man müsste quasi also eine Simulation der kompletten Welt machen, damit das wirklich originalgetreu ist. Also Computersimulationen spielen jetzt, sagen wir, in der praktischen Evolutionsforschung eher eine untergeordnete Rolle. Was dann natürlich wichtig ist, ist die Paläontologie, also dieser unmittelbare Rückgriff auf die erdgeschichtliche Vergangenheit, wo man dann überprüfen kann, sind bestimmte Vorhersagen, die man theoretisch trifft, korrelieren die wirklich mit dem Auftreten der Fossilien, treten die in der zeitlichen Reihenfolge auf, wie man das erwarten würde, und findet man bestimmte Zwischenstufenfossil, die man theoretisch postulieren würde. Dann spielt heute wichtige Rolle die sogenannte Funktionsmorphologie, dass man sich anschaut, wie funktionieren bestimmte Organsysteme sowohl im anatomischen Bereich als auch im physiologischen Bereich. Dann überlegt, welche Adaptionsdrücke haben dazu geführt, dass die evolviert sind. Das lässt dann manchmal auch Rückschlüsse zu, wie müssen bestimmte Vorstufen ausgesehen haben, weil ja jede Zwischenstufe funktionsfähig gewesen sein muss. Ja. Die Evolution erlaubt ja nicht, dass man irgendwie mal ein Stadium überspringt und sagt, in der übernächsten Generation ist es nützlich, also machen wir mal zwischendurch was nicht nützlich ist, sondern es muss jeder kleine Schritt ein Gewinn sein, muss ein Fortschritt sein, der einen Überlebensvorteil bringt und muss funktionieren.
Also erstmal ein Testmodell bauen und mal gucken,
genau, das funktioniert geht nicht, eben nicht. Das ist so das, was ja von den modernen Evolutions Gegner manchmal das Argument angeführt wird, dass sie sagen, ja, es gibt bestimmte Strukturen, bei denen das nicht erklärbar ist, dass jede Zwischenstufe wirklich eine Funktion hat. Und die Herausforderung an die Evolutionsbiologen ist dann zu zeigen, dass das eben doch geht. Und dazu kann man dann auch Modellierungen machen, wo man erstmal hypothetisch sozusagen eine Folge von Zwischenstufen entwickelt und dann sucht, ob man in der freien Natur heute oder auch unter Fossilien dann Beispiele für solche Zwischenstufen findet. Und das gelingt auch immer wieder.
Victory's been won, that it's over. Do you think when the mountain has been climbed, you can stand there passing time till it's over? Raise it up, raise the bar higher. Don't hesitate to start down a new road. You will reap what you dare sow on this quest.
haben eine Frage von Jürgen Kindler bekommen über Twitter. Vielen Dank dafür. Die Frage ist, welche Wissenschaften sind denn an der Evolutionsforschung beteiligt? Wir hatten es jetzt eben schon durchgesprochen. Klar, die Biologie, die Paläontologie, also die Fossilienforschung, dann eben die Genforschung.
Also man kann eigentlich generell sagen, alle Wissenschaften, da Evolution ja quasi eine Metatheorie ist, die auch versucht, alle Daten, die zusammenkommen, zu verstehen, in einen Sinnzusammenhang zu bringen, historisch. Spielen natürlich auch alle Datenquellen eine Rolle und insofern kommt noch mit hinzu die Mathematik, die für bestimmte Modellierungen notwendig ist. Es gibt ja auch mathematische Gesetze, also wie in der Populationsgenetik zum Beispiel. Wie ist mathematisch zu erklären, dass sich ein Merkmal durchsetzt in einer Population? Des Weiteren spielt die Physik zum Teil eine Rolle, wenn es um die Frage geht, was sind die Auslöser für Mutationen, also Strahlung zum Beispiel oder bestimmte Chemikalien, die dann die Mutationsrate erhöhen können. Die Paläontologie spielt, wie gesagt, eine Rolle, die Physiologie und Anatomie. Also eigentlich alle Bereiche der Biowissenschaften fließen in die Evolutionsbiologie mit ein. Mhm. Und die Medizin natürlich auch, denn wir haben ja viele Fälle, wo Evolution jetzt unmittelbar eine Auswirkung hat, auch auf den Menschen, seien das Krankheitsüberträger oder Krankheitserreger selber. Diese Frage der Resistenzentwicklung, wo wir dann wir Evolution künstlich beschleunigen, indem wir einen Selektionsfaktor in die Natur einbringen durch Antibiotika. Und wir dann unmittelbar beobachten können, dass die Natur darauf reagiert und sich Resistenzen entwickeln, die man dann wieder mit neuen Mitteln entsprechend dann bekämpfen muss. Und insofern ist also auch die Medizin und die angewandten Wissenschaften in der Landwirtschaft, da geht es dann um Bekämpfung von Parasiten und von Schädlingen und so weiter. Biologische Schädlingsbekämpfung heute ein ganz wichtiges Thema. Und auch dort spielt die Evolutionsbiologie eine wichtige Rolle. Es gibt also durchaus konkrete Nutzanwendungen für Evolutionsforschung.
Das können wir uns vielleicht nachher dann nochmal in der Ausstellung angucken.
Aha, gerne.
Zu dem Thema Antibiotikaresistenzen noch eine Frage. Ich dachte immer, man nimmt ein Antibiotikum und dann entwickelt man da selber Resistenzen dagegen und wenn man das nächste Mal nimmt, dann wirkt es eben nicht mehr, wenn man Pech hat. Ist denn, dass man das auch an seine Kinder dann weitervererbt, diese Eigenschaften?
Naja, man selber entwickelt die Resistenzen nicht, sondern die Erreger entwickeln die Resistenzen. Also dadurch, dass heute Antibiotika ja sehr schnell genommen werden, auch etwas zu leichtfertig genommen werden, ist sozusagen dieser Selektionsfaktor überall präsent. Und häufig wird ja auch das Antibiotikum zu kurz genommen, sodass die Erreger nicht alle abgetötet werden und einige die Möglichkeit haben, sozusagen dann in dieser Exponierung zu diesem Selektionsfaktor dann also durch Mutationen eben auszuprobieren, finde ich da ein Mittel gegen. Und rein zufällig gelingt es dann einigen Organismen und durch die enormen Fortpflanzungsraten bei diesen Mikroorganismen reicht es dann, wenn unter Millionen ein oder zwei dann zufällig eine passende Mutation haben, die jetzt als Blockade gegen dieses Antibiotikum zum Beispiel wirkt. Dann gehen alle anderen dieser Millionen zugrunde und dieses eine kann sich innerhalb von ein paar Tagen dann wieder zu Millionen fortpflanzen und Abermillionen. Und ruckzuck hat man dann einen Stamm, wie das heute bei manchen Krankenhauserregern ist, gegen die man praktisch keine Mittel mehr hat, die kaum noch zu bekämpfen sind. Das zeigt auch, wie schnell die Evolution also auf solche Faktoren reagiert. Und je schneller die Generationsfolgen sind, umso höher die Reproduktionsraten sind, umso mehr Kinder in der nächsten Generation quasi gezeugt werden, umso schneller erfolgt auch die Anpassung.
Mhm. Das heißt, der Mechanismus ist im Prinzip der, ich kriege irgendwie ein Antibiotikum, nehme das nicht lange genug, dadurch überleben die Bakterien, die halt zufällig dagegen resistent sind. Ich übertrage diese Bakterien jetzt auf irgendeine Form auf einen anderen Menschen. Mir machen selber vielleicht die Bakterien gar nichts aus, aber der wird davon krank und dann gibt es eben kein Antibiotikum mehr, das dagegen hilft.
Genau, und das erfolgt genauso in der Landwirtschaft, dadurch, dass Nutztiere ja Antibiotika bekommen, einfach um zu verhindern, dass aufgrund der Enge der gemeinsamen Haltung sich Krankheiten ausbreiten. Dort die Erreger, die in jedem Organismus vorhanden sind, auch wir haben viele Krankheitserreger, auch von tödlichen Krankheiten, eigentlich immer in unserem Körper. Und sie werden durch das Immunsystem in der Regel in Schach gehalten und nur wenn das Immunsystem geschwächt ist, breiten sie sich aus. Und wenn diese Erreger jetzt also mit Antibiotika in Kontakt kommen, ob das bei Nutztieren ist oder bei uns, dann haben sie eben die Möglichkeit, dieses Spiel der Evolution durchzuspielen durch Mutationen. Und da ist es also inzwischen so weit, dass wir gegen manche Stämme von diesen Krankenhauserregern kaum noch Mittel haben. Und da arbeitet die Forschung dran, eben Mittel zu finden, wo es nicht mehr genügt, dass ein Erreger mit ein oder zwei Punktmutationen gegensteuern kann. Die haben ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, vor allen Dingen, wenn Millionen von Generationen und von Individuen da gezeugt werden. Sondern wird das zum Beispiel, um dieses Antibiotikum zu umgehen, eine Mutation erforderlich ist, wo drei Mutationen zusammenkommen. Dann muss man sich ja überlegen, dass an der richtigen Stelle im Erbgut die passende Mutation erfolgt. Die ist ja sehr gering. Und wenn jetzt noch eine zweite erfolgen muss, auch an der richtigen Stelle, dann potenziert sich diese Unwahrscheinlichkeit. Und das kann bei 3 Mutationen so unwahrscheinlich werden, dass eben diese Mikroorganismen dann kein Mittel mehr finden können. Und das ist also das, woran man im Moment versucht zu arbeiten, dass man also Mittel findet, gegen die die Mikroorganismen nicht mehr mit einfachen Mutationen sich zur Wehr setzen können, sondern so komplizierte Mutationsfolgen benötigen würden, dass die statistisch so unwahrscheinlich sind, dass das nicht passieren wird.
Ah ja.
Also es gibt die Chance, dass wir irgendwann wirklich das Wundermittel haben, das gegen Organismen hilft und gegen das es dann nicht, jedenfalls nicht in kurzer Zeit, Resistenzen geben wird. Aber das ist im Moment im Anfang der Forschung, das gibt es noch nicht. Aber das sind Aussichten, die wir haben.
Das heißt, da versucht man sozusagen die Evolution vorauszusehen oder zumindest die Mutationen vorauszusehen.
Vorauszusehen oder beziehungsweise aufgrund der berechenbaren statistischen Wahrscheinlichkeit von Mutationen die Evolution auszutricksen. Man könnte sogar sagen, da arbeitet dann sozusagen die Forschung mit Intelligent Design. Und das war nämlich ein Argument aus der Intelligent Design Bewegung, dass gesagt worden ist, die Wahrscheinlichkeit, dass eben 2 oder 3 nützliche Mutationen zusammenkommen, die ist extrem gering. Und das stimmt. Also wenn 3 oder 4 Mutationen zusammenkommen müssen, gleichzeitig oder in sehr, sehr kurzem Zeitraum an den passenden Stellen, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das in kurzer Zeit erfolgt. Und das ist das, was man sich dort zunutze macht und sagt, das nehmen wir jetzt und hebeln quasi diesen Evolutionsmechanismus aus, der ja darauf basiert, dass immer mit wenigen Schritten oder mit kleinen Schritten sukzessive etwas aufgebaut wird. Und wenn aber da sozusagen ein größerer Schritt mit einem Schlag überbrückt werden muss, das kann die Evolution nicht leisten. Und da kann man also dieses Resistenzphänomen vielleicht mit bekämpfen.
Zu diesen Wahrscheinlichkeiten fällt mir nochmal eine etwas grundlegendere Frage ein, und zwar, man hat ja im Rahmen von dieser Untersuchung der Gene eben bei einigen Tier- und Pflanzenarten rausgefunden, dass die unter Umständen gar nicht so nahe verwandt sind, obwohl die sich sehr ähnlich sehen. Da gibt es ja auch verschiedene Anpassungsmechanismen.
Genau.
Das heißt, da hat man einfach aufgrund des Aussehens, der Anatomie, auf eine bestimmte Wahrscheinlichkeit geschlossen, dass die eben nahe verwandt sind, und es hat sich hinterher herausgestellt, das ist nicht so. Das heißt aber, diese Erforschung der Evolution ist ja letztendlich, wie soll ich sagen?
Hypothetisch.
Ja, und auch irgendwie so eine Erforschung der Symptome quasi. Oh. Und wenn man sich jetzt das Erbgut, ich weiß nicht, wie kompliziert das einfachste Erbgut ist, aber wenn man es sich relativ einfach vorstellt, dann könnte ja auch zufällig auf 2 verschiedenen Wegen 2-mal das gleiche Erbgut entstehen, oder?
Also das gleiche Erbgut sicher nicht, aber das der gleiche Phänotyp schon. Also das gleiche Erbgut, das muss man sich ja vorstellen, ist es wie ein Text. Und die Wahrscheinlichkeit, dass 2 Autoren genau das gleiche Gedicht schreiben, selbst wenn es nur ein Gedicht ist, was aus 3 Strophen besteht, die ist schon berechenbar, mathematisch so irrwitzig gering. Also das gleiche Erbgut kann sicherlich nicht konvergent
aber
entstehen.
Das ist eine statistische Sache.
Das ist eine
also
statistische
theoretisch
Sache.
Könnte es passieren.
Theoretisch
wenn dieses Erbgut aus 3 Zahlen bestehen
ja.
würde,
dann
gäbe
es
eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass 2-mal die gleiche Tierart
genau.
entsteht, obwohl es
genau.
nicht völlig voneinander unabhängig
ist. Es kommt immer auf diese
ist.
Sogenannten Ressourcen der Wahrscheinlichkeit an. Also in manchen Bereichen der Physik hat man ja auch Phänomene festgestellt, die so unwahrscheinlich sind, dass man davon ausgehen muss. Es gibt also unzählig viele Universen, um das erklären zu können. Und da ist es in der Biologie eben auch so, dass wir sagen müssen, also mit der Evolution, die eben in unserem Universum auf unserer Erde stattgefunden hat, da gibt es begrenzte Ressourcen zu spielen in der Evolution, und das kann man berechnen. Man kann da sogar berechnen, wie viele Mutationen hat es insgesamt sozusagen in der Evolution gegeben. Mhm. Man kann ja sogar berechnen, wie viele Elementarteilchen es im Universum gibt und wie können die miteinander interagieren. Und da sind bestimmte Abfolgen, und da reicht es schon, wenn man sagt, ein Genom von der Länge von vielleicht 100 Buchstaben in diesem DNA-Alphabet, das wäre so irrsinnig unwahrscheinlich, dass das unabhängig 2-mal entsteht, dann würde die gesamte Lebensdauer unseres Universums nicht ausreichen. Aber eine andere Frage ist, ob das, was wir mit unseren Augen sehen können, also der sogenannte Phänotypus, das, was uns als Tier oder als Pflanze entgegentritt, ob da das, was ähnlich ausschaut, auch wirklich miteinander verwandt ist und ob das, was ähnlich aussieht, auf gleichen genetischen Grundlagen beruht oder völlig unabhängig entstanden ist. Und da hat man eben festgestellt, dass die Anatomie und die vergleichende Morphologie doch sehr häufig in die Irre führt und aufgrund bestimmter Notwendigkeiten in der Natur, sich eben an bestimmte Umweltbedingungen anzupassen und auch aufgrund bestimmter Limitierungen. Es gibt ja auch mechanische Limitierungen, es können bestimmte Tiere können nur bestimmte Größe erreichen, ja. oder es gibt bestimmte Limitierungen, wie kann etwas nur funktionieren. Und dann gibt es auch nur bestimmte Lösungswege, es steht auch nur bestimmtes Ausgangsmaterial zur Verfügung, dadurch sind in vielen Bereichen die gleichen Lösungen mehrfach realisiert worden. Und zwar, wenn man dann die genetischen Grundlagen anschaut, dann sieht man, die sind unterschiedlich. Aber nach außen hin sieht es also sehr ähnlich aus. Und dadurch hat man also viele Stammbäume, die man mit den traditionellen Methoden errichtet hat, heute revidieren müssen, nachdem man dann das Erbgut der Organismen verglichen hat. Und ein Beispiel, also aus meinem eigenen Gebiet, den Insekten, ist zum Beispiel, dass man früher immer gedacht hat, die Insekten wären mit den Tausendfüßlern sehr nah verwandt, sind beides landlebende Gliedertiergruppen, wo man davon ausgegangen sind, da ist mal ein meereslebender Vorfahrer an Land gegangen und von dem stammen jetzt die landlebenden Tausendfüßler und die Insekten ab. Beide haben nur noch ein Antennenpaar, während die wasserlebenden Vorfahren zwei Antennenpaare hatten und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe an Übereinstimmungen, das Atmungssystem ist sehr ähnlich. Und die DNA-Analyse hat aber gezeigt, die haben relativ wenig miteinander zu tun. Die Insekten sind eigentlich landgegangene Krebstiere und stehen innerhalb des Systems der Krebse. Die Tausendfüßler im Bereich der Gliedertiere sehr viel weiter davon entfernt und eventuell entweder ursprünglich davon abgezweigt oder mit den Spinnentieren näher verwandt. Und so hat es in vielen Bereichen also Überraschungen gegeben in der Stammbaumforschung, dass man also traditionelle Vorstellungen revidieren musste und damit natürlich auch revidieren musste, wie ist das entstanden. Also ein anderes Beispiel, auch Gliedertiere, ist, dass man gedacht hat, die Gliederfüßer, also Insekten, Spinnentiere und so weiter, würden von Ringelwürmern abstammen, weil die auch diesen gegliederten Körper haben, der aus verschiedenen Segmenten besteht, die jeweils gleich aufgebaut sind, die paarige Organe haben, paarige Anhänge. Und da hat sich aber gezeigt, die haben miteinander nichts zu tun und die Gliedertiere, also die Insekten- und Spinnentiere, sind näher verwandt mit den Fadenwürmern, also den Nematelminten, die überhaupt keine Gliederung haben, aber dafür das gleiche Häutungshormon und auch diese Häutungserscheinung haben, die man bei den Gliederfüßern heute findet, die es bei den Ringelwürmern nicht gibt. Und da muss man eben inzwischen davon ausgehen, dass diese Gliederung in verschiedene Körperkompartimente, dass die unabhängig mehrfach erfolgt ist in der Evolution. Da gibt es ja dieses berühmte Beispiel der Homeobox-Gene, wo dann also ein Genkomplex quasi immer sich wiederholende Organe dann steuert. Und da hat man also doch eine Menge umdenken müssen, auch in den evolutionären Szenarien, die man so vorher durchgespielt hat und sich vorgestellt hat, wie ist da aus einer Ahnenform etwas entstanden und musste dann quasi die Evolution umschreiben, dann aufgrund der neuen Erkenntnisse.
Das heißt, es gibt einfach gewisse Erfolgskonzepte in der Natur und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden die dann eben mehrmals erfunden.
Richtig, genau. Also beim Auge zum Beispiel vermutet man inzwischen, dass also etwas besser gebaute Augen mindestens 40 Mal unabhängig in der Evolution realisiert worden sind. Zum Teil die genetischen Ausgangsgrundlagen sogar identisch, also das, was eben notwendig war, um überhaupt einen lichtsensitiven Fleck zum Beispiel zu realisieren. Aber die Umbildung dann eines solchen einfachen Pigmentflecks dann in ein richtiges funktionierendes Auge, das ist sicherlich also vielfach unabhängig erfolgt im Tierreich.
Wie ist das dann eigentlich bei Pflanzen? Die richten sich ja auch nach dem Licht aus, aber die haben ja keine Augen.
Die haben keine Augen, da sind das in der Regel Wachstumsprozesse. Da hängt das einfach damit zusammen, dass also durch die Sonneneinstrahlung bestimmte physiologische Prozesse eben in der Richtung, wo die Sonne einstrahlt, anders stattfinden als auf der Schattenseite und dann zum Beispiel die Pflanze in die Richtung stärker wächst oder es einen Stoffgradienten gibt, also dass bestimmte Chemikalien der sonnenzugewandten Seite dann häufiger auftreten. Also die können das ohne ein Nervensystem sich dem Sonnenlicht zuwenden. Also das zeigt auch, dass eben das Phänomen, lichtsensitiv zu sein, unterschiedlich realisiert werden kann mit einem Nervensystem oder eben durch lichtinduzierte Wachstumsprozesse.
Mhm. Okay, also die reagieren schon auch auf das Licht und nicht auf die Wärme, die jetzt aus Richtung
der
Sonne
kommt. Ja, die reagieren auf das Licht und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass Photosynthese stattfindet.
Ja. Okay, jetzt sind wir ja eigentlich schon in dem Gebiet oder wir waren schon in dem Gebiet der Insekten angekommen, ihrem Spezialgebiet. Seit wann gibt es denn überhaupt Insekten?
Also dass man es weiß, die ältesten Nachweise der Insekten gehen so etwas über 400 Millionen Jahre zurück und da sind die frühesten Formen, die wir kennen, sind primär flügellose Insekten, die also zu Gruppen gehören, von denen wir vom Stammbaum, von der Rekonstruktion ausgehen, die auch sehr basal im Stammbaum stehen, bevor Flügel erfunden worden sind in der Evolution. Man muss natürlich davon ausgehen, da alles Leben aus dem Meer kommt, dass es vorher schon meereslebende Insektenvorfahren gegeben hat. Und ich hatte gerade eben schon erwähnt, dass die Insekten nach neuerer Erkenntnis Krebstiere sind und von Krebsen abstammen. Man muss also erwarten, dass man irgendwo im Meer, im Ordovizium oder Silur, also vor 500 Millionen Jahren etwa, Tiere hat, die krebsähnlich aussehen, aber in die Vorfahrenlinie der Insekten gehören. Die hat man aber bisher noch nicht sicher nachweisen können.
Und diese ersten landlebenden Insekten, weiß man, wie die ausgesehen haben?
Die kennt man recht gut. Es gibt da aus Schottland Fundstellen in Hornstein. Das kann man sich vorstellen, das ist wie Feuerstein. Und die Insekten sind dort eingeschlossen worden in einer mineralischen Lösung. Sind ähnlich wie ein Bernstein dreidimensional vollkörperlich erhalten. Und dort gibt es also Springschwänze. Das sind so diese kleinen weißen Hüpfer, die man aus dem heimischen Blumentopf kennt, die zu den ursprünglichsten Insektengruppen gehören. Die kennt man in vollständiger Anatomie aus dieser Zeit. Und die haben auch im Prinzip alle die Organe, die heutige Springschwänze haben und haben also die sechs Beine und Fühler und die Sprunggabel, mit der sie sich abschnellen und so eine Klebdrüse auf dem Bauch. Es gibt dann von etwas weiterentwickelten Insekten, also die so in die Gruppe der Verwandtschaft der Silberfischchen gehören, die man so vom heimischen Keller oder auch von der Wohnung kennt als unerwünschte Gäste, die auch primärflügellos sind. Da kennt man einzelne Körperteile, Reste von der Kopfkapsel und vom Kieferapparat, die erhalten sind. Und die ersten Fluginsekten mit komplett entwickeltem Flügelgelenk und richtigen Flügeln, die finden wir so an der Grenze zwischen der unteren Steinkohlezeit und der oberen Steinkohlezeit, also so etwa 320 Millionen Jahre alt.
Okay, aber das heißt schon, die ersten Insekten waren vergleichbar mit dem, was wir heute so kennen.
Genau,
auch von
der
Größe her zum Beispiel.
Von der Größe entsprachen die damaligen Springschwänze den heutigen Springschwänzen und auch die damaligen flügellosen Insekten den heutigen. Es gibt ja manchmal so bei Laien die Vorstellung, dass früher die Tiere alle größer waren und man denkt dann so an die Dinosaurier und denkt so, in der Evolution sind dann die großen Urtiere dann irgendwann kleiner geworden. Das ist nicht so. Also es hat bei den Dinosauriern zu jeder Zeit auch kleine Formen gegeben, die nur hühnergroß waren. Und bei den Insekten fing es also mit kleinen Formen an und das hat dann eigentlich aufgrund von Umweltbedingungen in der Steinkohlezeit, wo es dann ein Sauerstoffmaximum gegeben hat, durch eben sehr pflanzenreiche Sumpfgebiete und der Sauerstoffgehalt deutlich höher war als heute. Und dadurch waren die Umweltbedingungen insofern verändert, dass die physikalischen Rahmenbedingungen, die das Wachstum der Insekten heute limitieren bis zu einer bestimmten Größe, weil das Atmungssystem anders funktioniert als bei uns und nicht durch Muskeln aktiv betätigt wird, sondern ein Röhrensystem ist, wo die Luft passiv in den Körper hineindiffundiert. Und dadurch konnten die Insekten also in der Steinkohlezeit deutlich größer werden als heute. Und hinzu kam noch, dass es damals keine fliegenden Wirbeltiere gab. Also es gab noch keine Flugsaurier und keine Vögel und keine Fledermäuse. Und dadurch konnten also in der Steinkohlezeit zum Beispiel die Bällen bis zu einer Flügelspannweite von 75 Zentimetern heranwachsen. Und auch einige andere Fluginsektengruppen haben Größen von 50, 60 Zentimeter Spannweite erreicht. Und das bricht dann ein im Zeitalter des Perm, wo es ja dann zu einer der größten Katastrophen in der Erdgeschichte kommt, dem permischen Massenaussterben, viel größer als das Aussterbeereignis, durch das die Dinosaurier oder beziehungsweise die klassischen Dinosaurier ausgestorben sind. Die Dinosaurier haben ja überlebt in Form der Vögel. Aber im Perm sind also 90% aller Landtiere und aller Wassertiere ausradiert worden durch eine riesige ökologische Katastrophe. Und daran sieht man auch, dass solche Katastrophen natürlich in der Evolution eine Rolle spielen. Das war eine Zeit lang in Misskredit gekommen, diese Theorie des Katastrophismus, die durch Cuvier mal aufgebracht worden ist. Und da hat man lange Zeit gedacht, es gäbe in der Evolution nur so graduelle Veränderungen und kontinuierliche Veränderungen. Und dann unter anderem auch durch die Hypothese dieses Meteoriteneinschlages, der dann am Ende der Kreidezeit zum Aussterben der großen Dinosaurierformen geführt hat, kam dann eben der Katastrophismus wieder etwas mehr in Schwange. Und da inzwischen kennt man eine ganze Reihe solcher großen Massenaussterbeereignisse in der Erdgeschichte, die also mit entweder erdgemachten oder auch astronomischen Katastrophen zu erklären sind. Also durch Meteoritenimpakte oder durch große Vulkanereignisse auf der Erde oder ökologische Veränderungen, wo es dann zu Methaneisausgasungen kam und zu einer Oxidation der Atmosphäre. Und es kam nach dieser Steinkohlezeit, wo es diese Rieseninsekten gab, in dem Sauerstoffmaximum, gab es dann im Perm durch so eine Katastrophe ein Sauerstoffminimum mit dem niedrigsten Sauerstoffgehalt in der Erdgeschichte seit überhaupt der Entstehung des Sauerstoffs in der Atmosphäre. Und da wurden eben diese ganzen Riesenformen dann ausradiert und sind dann auch später nie wieder evolviert. Der Sauerstoffgehalt ist zwar später wieder gestiegen, aber nie wieder auf dieses Maximum. Und außerdem sind dann so zum Beginn, Ende Perm, Anfang Trias, treten dann die ersten fliegenden Wirbeltiere auf. Da finden wir in der Untertrias die ersten Flugsaurier, die auch ein typisches Insektenfressergebiss haben. Und die haben natürlich auch verhindert, dass es dann zu großen Fluginsekten wieder kommen konnte, weil da waren die Fressfeinde als intelligente, bewegliche, agile Räuber, die Flugsaurier, einfach ein Hindernis, dass 70 Zentimeter große Libellen noch sinnvoll gewesen wären, evolutionär.
Also die waren denen dann einfach, oder wären denen überlegen gewesen?
Die wären überlegen gewesen, ja. Die hätten die gar nicht hochkommen lassen, beziehungsweise wenn sie überlebt hätten, wären sie dann wahrscheinlich durch die Flugsaurier ausgerottet worden. aber sie sind dann eben nicht wieder neu entstanden, nachdem sie durch diese Ökokatastrophe verschwunden waren.
Und was haben diese Rieseninsekten gefressen? Andere kleinere Insekten?
Also es gab räuberische Formen wie diese Libellen, wo wir aufgrund der Beine, der bedornten Beine und auch der Kiefer und auch der Verwandtschaft zu den heutigen Libellen, die rein räuberisch leben, wissen, die haben sicherlich andere große Fluginsekten gefressen. Es gab eine andere Gruppe, die heute ausgestorben ist, die Paleodiktyopteren, die auch Spannweiten 50, 60 Zentimeter erreicht hatten. Und die hatten stechend saugende Mundwerkzeuge, ähnlich wie das bei heutigen Wanzen und Zikaden ist. Und wir wissen aufgrund von sehr gut erhaltenen Funden, wo auch Mageninhalte sind, dass die also zum Teil Pollen gefressen haben, zum Teil Pflanzensäfte gesaugt haben. Also es gab da sowohl Pflanzenfresser als auch Fleischfresser oder Insektenfresser unter diesen Riesenformen.
Gab es dann auch entsprechend große Pflanzen? Also so vergleichbar heute eine Biene und heute eine Blume? Wenn das damals viel größer war, waren die Blumen dann auch größer?
Also Blumen gab es noch nicht. Die Blütenpflanzen, die kommen erst in der unteren Kreidezeit vor etwa 120 Millionen Jahren, spielen dann auch eine ganz wichtige Rolle in der Insektenevolution, weil die Insekten vorher eigentlich eher eine artenarme Gruppe waren, jedenfalls nicht so artenreich wie später. Und durch diese Koevolution von Blüte und Bestäuber kam es dann zu einer Explosion der Artenvielfalt, sowohl bei den Blütenpflanzen, die innerhalb der Pflanzen die artenreichste Gruppe sind, als auch bei den Insekten, die ja bei den Tieren die artenreichste Gruppe sind. Aber vorher gab es also Blütenpflanzen nicht, aber es gab sehr große Pflanzen. Also man denkt da an diese Riesenschachtelhalme zum Beispiel oder Schuppenbäume, die Sigillarien, die in diesen Steinkohlewäldern also durchaus Größen von 30, 40 Meter Höhe erreicht haben. Also man kann sich vorstellen, die damaligen Sümpfe und Wälder, ähnlich wie wir das heute in manchen tropisch-subtropischen Sumpfgebieten haben, diesen Zypressensümpfen in Florida zum Beispiel, aber eben ohne irgendwelche Blütenpflanzen und auch manche der höheren Nadelbäume, die wir heute kennen, gab es damals noch nicht, sondern es waren eben etwas urtümlichere Pflanzenformen.
Jetzt sind ja auch Gebiete, mit denen Sie sich beschäftigen, die Paläobiogeographie und die Paläoökologie. Das ist aber dann auch bei Ihrer Forschung dann bezogen auf die Evolution jetzt zum Beispiel der Insekten. Mhm. Das heißt, das ist dann die Untersuchung, wie ändert sich eine Landschaft?
Genau, also
wie wirkt sich das aus?
Erstmal die Rekonstruktion, wie sahen damals die Landschaften überhaupt aus? Also Beispiel Bernstein. Man findet im baltischen Bernstein eine ganze Menge an Einschlüssen von Insekten und Pflanzen. Von den Pflanzen wissen wir dann, was für Pflanzenformen kamen dort vor. Die nicht wirklich vollkörperlich erhaltbar sind, kennen wir zum Teil durch Pollennachweis und wissen dann, das war ein subtropischer Mischwald mit Palmen zum Beispiel auch. Also nicht nur ein Nadelwald, man denkt ja durch diese Bernsteinkiefer, diesen Begriff der Bernsteinkiefer manchmal, das wäre ein Nadelwald gewesen, so wie man das heute in Skandinavien hat, das war es aber sicherlich nicht, sondern war ein tropischer Mischwald, wie man das heute zum Beispiel in Südchina findet. Und bei den Insekten hat man eben häufig Formen, die Indikatoren sind für bestimmte Umweltbedingungen. Also wenn wir im baltischen Bernstein Gottesanbeterin oder Termiten finden und wissen, dass Gottesanbeterin und Termiten nur vorkommen in warmen Klimaten, dann sind solche Insekten auch Anzeiger für bestimmte Klimabedingungen. Und andere Insekten, von denen wir wissen, dass sie bestimmte Lebensräume benötigen, also man findet zum Beispiel die Hüllen von Eintagsfliegenlarven und auch erwachsene Eintagsfliegen im baltischen Bernstein. Wir wissen, dass Eintagsfliegen ausschließlich in schnell fließenden Sauerstoff auf reichen Bächen vorkommen, dann weiß man, es muss also solche Lebensräume dort auch gegeben haben. Manche Pflanzen kennt man nur aufgrund von bestimmten Insekten, von denen man weiß, die sind ausschließlich daran angepasst, an diesen Pflanzen zu leben und so weiter. So kann man im Laufe der Zeit dann also diesen Lebensraum, Klima, Vegetation, Tierwelt rekonstruieren und dann schaut man eben auch, wie hat sich dieser Lebensraum im Laufe der Zeit verändert. Und wenn man da zum Beispiel vergleicht den Bernstein aus der Karibik, aus der Dominikanischen Republik und den baltischen Bernstein, dann stellt man fest, in der Karibik, dieser Bernstein ist etwa 30 Millionen Jahre alt, da hat sich kaum etwas verändert. Wir finden die gleichen Pflanzen und Tiere, die es heute in der Dominikanischen Republik gibt, in den tropischen Regenwäldern, auch damals. Da hat sich auch das Klima nicht verändert und folglich hat sich auch in der Evolution dort praktisch nichts getan. Es sind zwar Arten gekommen und gegangen, aber im Großen und Ganzen sind die Lebensgemeinschaften gleich geblieben. Und im baltischen Bernstein, deren Alter hat etwa von 50 Millionen Jahren, dort finden wir eben eine Menge an tropischen, subtropischen Formen, die wir heute zum Teil in Südamerika finden, in Afrika, in Australien, wo wir eben sehen, durch spätere Klimaveränderungen mussten dann die Organismen sich anpassen und die meisten sind eher abgewandert, sind dann also mit dem sich veränderten Klima dann in die südlichen Breiten abgewandert und leben heute im Mittelmeerraum oder in den Tropen. Und andere Formen sind eben ausgestorben oder haben sich angepasst. Und insofern hilft uns dort also natürlich die Paläoklimatologie und die Paläökologie auch dann wieder Rückschlüsse zu ziehen, was für Konsequenzen kann es heute haben, wenn sich das Klima ändert. wie groß müssen Klimaänderungen sein, dass Ökosysteme sich nicht mehr umändern oder anpassen, sondern komplett zusammenbrechen und durch neue Ökosysteme abgelöst werden. Auch wie groß ist der Artwandel, der jetzt aber durch natürliche Prozesse zu erwarten ist, und wie groß ist der Artwandel, den wir heute Menschen gemacht haben, dieses menschengemachte Aussterbeereignis. Es gibt ja Schätzungen, dass wir pro Jahr heute etwa 50.000 Arten verlieren. Die meisten davon kennt man gar nicht und sterben in tropischen Regenwäldern, die abgeholzt werden, und sind also irgendwelche Insekten, die an bestimmte Tropenpflanzen angepasst sind. Und da muss man sagen, dass unser heutiges Artensterben mit Sicherheit zu den großen Artensterben in der Erdgeschichte gehört, weil man eben ja denken muss, die Artensterben, die wir von früher kennen, die sind verdichtet dadurch, dass wir natürlich fossil einen riesigen Zeitraum komprimiert finden auf sehr, sehr dünne Schichten und dort auch nur selektiv einzelne Funde haben. Und heute können wir diesen Artwandel oder dieses Artenaussterben wirklich in Rate 50.000 Arten pro Jahr messen. Ja? Und geologische Zeiträume, die würden dann anfangen vielleicht so ein paar hunderttausend Jahren, wenn wir das extrapolieren. Dann stellt man also fest, dass es durchaus besorgniserregend, vor allem weil wir auch nicht wissen, was haben diese Arten für Auswirkungen auf ihre Ökosysteme. Es gibt ja so Kettenreaktionen, dass dann, wenn ein bestimmtes Insekt als Bestäuber wegfällt, dann stirbt die damit zusammenhängende Pflanze aus. Und wenn die ausstirbt, dann die Hunderten von Arten, die von dieser Pflanze abhängig sind. Und dann wieder, wenn die Arten aussterben, die Fressfeinde von deren Arten und so weiter. So kann also manchmal das Aussterben von einigen wenigen Schlüsselarten große Veränderungen nach sich ziehen. Das ist ja auch wieder typisch für chaotische Systeme, dass es nicht so ist, kleine Änderungen haben kleine Folgen, sondern manchmal hat eine kleine Änderung dann eine ganz fatale Auswirkung.
Ja. Ja, da sind wir ja auch eigentlich dann wieder bei ganz vielen verschiedenen Themen, die eben heute Relevanz haben. Das eine ist eben Ökologie, wenn wir irgendwelche Lebensräume zerstören, welche Arten betrifft das dann und wie viele
Oder auch
Arten?
Neue Arten einbringen, das ist heute auch ein ganz wichtiges Thema, was wir also früher nur aus Australien gekannt haben, so die Kaninchenplage in Australien, das spielt heute in Europa eine ganz große Rolle. Wir haben ständig also neue Arten, die bei uns einbringen durch den gestiegenen Reiseverkehr, auch Sachen, die verschleppt werden oder durch Nutzpflanzen oder durch den Gartenbau, wo dann irgendwelche exotischen Pflanzen als Zierpflanzen kommen und dann verwildern. Eines der letzten Beispiele, was eigentlich auch fast jeder merkt, der einheimische Marienkäfer, der jetzt durch diesen asiatischen Marienkäfer, der etwas größer ist und anders gepunktet, quasi verdrängt wird. Man findet also in vielen Regionen nur noch diesen asiatischen Marienkäfer, der offensichtlich dem anderen ökologisch überlegen ist und den verdrängt. Oder andere Gastformen, die bei uns auf Brutvögel fatale Auswirkungen haben, wie der Marderhund oder der Waschbär, der eingebürgert worden ist oder ausgebrochen ist aus Pelztierfarmen und dann an Bodenbrütern Schaden anrichtet.
Es gibt doch auch diese Pflanze, die so furchtbar Allergien auslöst.
Ja, das ist dieser genau, das ist so eine Uferpflanze, der Riesenbärenklau. Und der hat also einen Pflanzensaft, der mit Sonnenlicht reagiert. Also wenn man die Pflanze zunächst berührt, passiert gar nichts. Aber wenn dann diese Körperstelle, die mit diesem Pflanzensaft in Kontakt gekommen ist und mit Sonnenlicht bestrahlt wird, dann gibt es also ganz fatale Ausschläge. Und diese Pflanze wuchert also ganze Gewässer zu und verändert auch die einheimische Uferflora. Also das sind ganz erhebliche Auswirkungen, die jetzt gar nicht mit Biotopzerstörung im engeren Sinn zu tun haben, was man ja natürlich auch hat, dass Gewässer trockengelegt werden oder Flächen zubetoniert werden, sondern wo einfach nur das Einbringen von einer Art eben das Ökosystem verändert und dann ein Evolutionsprozess auch wieder in Gang gesetzt wird.
Okay, das heißt, da haben wir eigentlich die Kenntnisse aus der Evolutionsforschung, die man dann eben auch für heutige Fragestellungen einsetzen kann. Das eine ist klar, dass eben, wenn man ein Ökosystem zerstört, dass dann da entsprechend auch die Tiere, die dort leben, ein Problem kriegen. Kann man denn auch sagen, wenn sich die Temperatur um 3 Grad ändert, dann wird das so und so viele Arten zum Aussterben bringen? Also so pauschale Sachen sind da wahrscheinlich immer sehr schwer
also,
zu sagen.
Also ist insofern schwierig, weil es eben, wie gesagt, diese kleinen Änderungen, die zum Teil auch unvorhersehbar sind, welche von den Arten jetzt zum Beispiel aus dem Mittelmeerreich macht jetzt den Sprung nach Mitteleuropa und welche nicht. Und das kann dann wieder Folgen haben, was hat diese Art dann wieder für Konsequenzen auf die einheimischen Arten. Das macht das also etwas schwer vorhersehbar, was wir empirisch feststellen können. Und das ist, was ich aus dem Kollegenkreis sowohl von Botanikern als auch von Zoologen höre, ist, dass eben in der Nordsee man feststellt, dass bestimmte Fischarten, die man früher aus dem Mittelmeer kannte, jetzt plötzlich in Nord- und Ostsee zu finden sind. Und die Botaniker sehen, dass die Blühzeiten der Pflanzen sich verändern und viele Pflanzen einige Wochen früher anfangen zu blühen, als das früher der Fall war. Und von Kollegen, auch Entomologen, höre ich, dass bestimmte Eintagsfliegenformen, die eben bestimmtes kühleres Klima benötigen, jetzt entweder in die höheren Regionen abwandern oder verschwinden. Und andererseits wärmeliebende Formen in Deutschland zunehmend auftreten. Also Gottesanbeterin zum Beispiel, die früher nur sehr isoliert vorgekommen ist im Gebiet vom Kaiserstuhl, jetzt an verschiedenen Fundstellen gefunden wird. Und das findet man also in vielen Bereichen der Botanik und der Zoologie schon Veränderungen, wo wir diese Klimaänderung nachvollziehen können, dass die Auswirkungen hat und was diese Auswirkungen dann im Laufe der Zeit dann für Folgen haben. Die müssen nicht nur negativ sein. Ich meine, man darf da auch jetzt nicht nur in den deutschlandtypischen Pessimismus verfallen und sagen, jetzt bricht sozusagen die Welt zusammen. Das sieht man natürlich als Paläontologe und Biologe auch immer etwas entspannter. Also Klimaänderung hat es immer gegeben. Und man muss davon ausgehen, es sind die Regionen unterschiedlich betroffen. Es wird sicherlich Regionen geben, die durch den Klimawandel profitieren, wo die Landwirtschaft vielleicht sogar besser wird als vorher und es eine Menge positiver Auswirkungen gibt. Und es wird viele Regionen geben, wo es negative Auswirkungen gibt und es zu Flutkatastrophen kommt oder zu Dürren, die es früher in der Form nicht gegeben hat. Die Wetterextreme werden zunehmen. Also es ist eben sehr, sehr schwer vorhersagbar, was für Folgen es hat. Und da muss man sagen, das hat auch inzwischen einen Zustand erreicht, wo wir kaum noch sagen können, wir können das jetzt noch stoppen. Den Zeitpunkt, den haben wir verschlafen. Da ist jetzt nicht mehr viel dran zu machen. Die Klimaänderung kommt und wir müssen jetzt sehen, dass wir mit den Folgen klarkommen und eben die Sachen, die sich evolutionär daraus ergeben für unsere einheimische Flora und Fauna, die müssen wir so gut wie möglich jetzt für uns entweder nutzbar machen oder ertragen, aber es wird nicht mehr aufzuhalten sein.
Gut, und letztendlich ist da eben der Mensch auch ganz normaler Teil der Evolution. Das heißt, genau. Es wird darauf ankommen, ob er damit zurechtkommt, sich ganz anpassen kann oder nicht.
Genau. Und ich meine, da gibt es ja auch Pessimisten, die jetzt sagen, ja, der Mensch ist sozusagen zum Aussterben verurteilt und wird da also irgendwann so den Weg allen Irdischen gehen und ist also eine Art, die bald verschwinden wird. Und da bin ich etwas optimistischer, weil es heißt ja so manchmal, wenn ein Atomkrieg käme, dann überleben die Ratten und die Kakerlaken. Und etwas hart gesagt ist der Mensch eigentlich den Rattenkakerlaken sehr ähnlich. Die Rattenkakerlaken würden deshalb ja überleben, weil sie Generalisten sind, weil sie in verschiedensten Klimaregionen leben können und sich sehr vielfältig ernähren können und nicht spezialisiert sind jetzt nur auf den Nektar von einer bestimmten Pflanze. Und das ist der Mensch auch. Der Mensch kann von der Arktis bis in die Wüstenregionen leben und kann sich vegetarisch ernähren oder von Fisch oder von Fleisch. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir durch eine Ökokatastrophe wirklich ausgerottet werden, eher gering. Also außer es schlägt wirklich ein riesen Meteorit ein und die ganze Erde geht in Bruch. Aber was natürlich sehr stark betroffen werden kann, ist unsere Kultur. Ja, da kann es natürlich schon sein, wenn man sieht, wie jetzt die Vulkankatastrophe in Island ein paar Tage Aschewolke schon ausreicht, dass der gesamte Flugverkehr zusammenbricht, dass bestimmte Änderungen im Klima zum Beispiel dazu führen können, dass wir also den Lebensstil, wie wir ihn heute führen, dann vielleicht nicht mehr führen können, auch dauerhaft nicht mehr führen können.
Ja, okay. Gut, ich wäre mit meinen Fragen soweit durch. Gibt es noch irgendein Thema, das Sie noch gerne ansprechen würden, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben?
Naja, was sicherlich auch eine spannende Frage ist, ist diese Diskussion der modernen Evolutionskritik. Also das, was wir auch in unserer Ausstellung hier so ein bisschen ansprechen, eben diese Frage moderner Kreationismus, Intelligent Design. Und da schwappt ja die Diskussion aus Amerika jetzt nach Europa zunehmend herüber. Und das ist zum Teil auch natürlich ganz interessant zu sehen, was für Phänomene stecken dahinter. Ja. Also man muss dann schon unterscheiden, die Hardcore-Kreationisten, die eigentlich eher in den letzten Jahrzehnten eine Rolle gespielt haben in den USA, die so an die wörtliche Schöpfungsgeschichte glauben und da also fast mittelalterlichen Anschauungen anhängen, und diesen sogenannten Intelligent Designern, die jetzt sagen, ja, zum Teil akzeptieren die ja das Alter der Erdgeschichte und sagen, also die Erde ist schon 4 Milliarden Jahre alt und das Leben hat sich auch entwickelt, und es gibt auch durchaus Leute darunter wie Michael Behe, der sagt, die sind miteinander verwandt und wir stammen von affenähnlichen Vorfahren ab, aber die eben bestreiten, dass nur diese Kombination von Zufall und Notwendigkeit, von Mutation und Selektion das Leben erklären kann und die Komplexität. Und da gibt es durchaus Punkte, wo ich sagen muss, also wo ich mich vielleicht auch von meinen Kollegen unterscheide, da gibt es interessante Fragen, auch Fragen natürlich, die noch unbeantwortet sind. Und da wäre es etwas vermessen, wenn man dann immer so ein bisschen großkotzig sagt, ach, das ist alles Blödsinn und man muss sich damit nicht beschäftigen, sondern ich finde gerade solche kritischen Fragen, die sind auch heuristisch wertvoll. Da sieht man auch, wo gibt es Erklärungslücken. Und eine der größten Erklärungslücken im Moment noch, die aber die Evolutionstheorie nur mittelbar betreffen, ist natürlich die Frage, wie ist das Leben überhaupt entstanden? Also was hat sozusagen diese Erzeugung dieses genetischen Codes, der ja also wie ein künstlicher Code ist, wirklich wie eine Sprache, die jetzt chemisch kodiert, wie welche Aminosäuren in welcher Reihenfolge dann welche Proteine aufbauen, wie konnte so etwas natürlich entstehen? Da gibt es gewisse Ansätze und gewisse Modellvorstellungen, die aber alle bisher sehr im theoretischen Bereich sind und auch alle dann, wenn man dann konkret schaut, auf praktische Probleme stoßen. Also da ist wirklich noch eine Wissenslücke, wo man sagen muss, da besteht Forschungsbedarf und da muss man auch zugestehen, Also da sind Fragen berechtigt, ne? Und da kann man auch nicht sagen, ja, wir wissen jetzt schon alles. Das wäre ja vermessen, dass die Wissenschaft schon alles gelöst hat, sondern es gibt natürlich offene Fragen. Anderes Problem ist im Bereich der Erklärung des Bewusstseins. Da darf man sich dann durchaus fragen, ist es überhaupt möglich, sozusagen wissenschaftlich zu erklären, wie durch ein Zusammenstoßen von Elementarteilchen dann etwas entsteht, was ein Innen ist, dass wir Schmerz empfinden oder Farben sehen. Das ist auch ein Problem, wo bisher es kaum wirklich plausible Lösungsansätze gibt.
Gut, das ist letztendlich diese Frage, die ganz oft auftaucht. So, es gibt einen Mechanismus, den verstehen wir auch mehr oder weniger, genau. Aber die Frage, was stößt diesen Mechanismus an?
Genau,
da stößt man halt an die Grenzen.
Genau, und man muss auch sagen, also Wissenschaft ist natürlich auch ein Bereich, der erforscht, was in der Natur, was stellen wir fest, was können wir beobachten, was können wir zählen, messen und wiegen. Und was stellen wir dort an Regelmäßigkeiten fest und wie können wir diese Regelmäßigkeiten mathematisch beschreiben? Und diese Naturgesetze sind ja nichts anderes als mathematische Modelle, die sich eben bewährt haben und die sich dadurch bestätigt haben, dass wir eben mit diesen Naturgesetzen und mit diesen mathematischen Modellen es geschafft haben, zum Mond zu fliegen und Handys zu bauen, was also darauf hindeutet, dass sie irgendeinen Aspekt der Natur wohl richtig abbilden und bei der Evolution es auch inzwischen so viele Hinweise gibt und wir auch bestimmte Voraussagen treffen können, die sich dann zum Beispiel durch Fossilfunde bestätigt haben, dass man sagen muss, da ist schon im Prinzip was richtig erkannt, was aber nicht heißt, dass es nicht im Einzelfall Fragen gibt, die noch der Klärung bedürfen. Das gibt es in jedem Wissenschaftsbereich und da wäre es auch falsch zu sagen, nur weil es offene Fragen gibt, ist jetzt sozusagen die Wissenschaft irgendwie fragwürdig geworden.
Nee, ich denke, dafür sind ja die Wissenschaftler da.
Genau, eben.
An der Stelle geht es dann weiter.
Was zu tun gibt.
Genau.
So, das waren, wie schon angekündigt, die beiden Interviewteile. Nach der Musik geht es dann weiter mit dem Besuch der Ausstellung.
Oh, I don't believe in hope. To see us through these times, I believe in here and now. You and I, your faith and mine. Well, brighter days may come, maybe so, but this I know. Today I see, I feel, I breathe, and in you I do believe. Believe in me, believe in me, believe in, believe in me. Here, believe. Take all we love away, and we grieve and grieve again. But we let each other go, we let each other leave. What else are we to do? What are we to believe? Believe in me, believe in me, believe in, believe in me. Please believe in me, believe in me. This life unknown, and the sun, the moon, the sea, and in you I do believe. Around
In der Ausstellung hat Günter Bechli mir zunächst etwas gezeigt zum Thema biologische Schädlingsbekämpfung und wir sind dann direkt weitergegangen zu einem Exponat, wo man die Schwierigkeiten der Evolutionsforschung ganz gut sehen konnte.
Ja, also wir haben hier ein Modul in unserer Ausstellung, wo wir zeigen wollen, was hat die Evolutionsforschung für konkrete Auswirkungen auf unseren Alltag. Und wir haben ein Beispiel gewählt aus der Landwirtschaft und aus der biologischen Schädlingsbekämpfung. Haben hier so ein Diorama aufgebaut aus Kornspeicher und Speisekammer. Und es geht hier im Prinzip um drei Organismen aus der Insektenwelt, nämlich um den Kornkäfer und den Brotkäfer. Das sind zwei Schädlinge, der Kornkäfer, der vor allen Dingen in Getreidespeichern als Schädlinge auftritt, und der Brotkäfer, der an verarbeiteten Getreideprodukten auftritt, also an Brot zum Beispiel, an Backwaren. Und dann gibt es die Lagererzwespe, eine winzige, nur millimetergroße parasitische Wespe, die die Larven dieser Käfer befällt. Jetzt war es natürlich ein naheliegender Gedanke, dass man diese Wespe als biologischen Schädlingsbekämpfer verwendet. Und das hat man versucht und das hat in manchen Fällen funktioniert und in manchen Fällen nicht. Und man ist dann darauf gekommen, dass es bei diesen Wespen Formen gibt, die eher den Brotkäfer befallen, Formen gibt, die eher den Kornkäfer befallen. Beide können im Prinzip beide Wirte befallen. Aber der Fortpflanzungserfolg der Wespe ist besser, wenn sie quasi ihren passenden, ihren richtigen Wirt hat. Und jetzt gab es ja verschiedene Möglichkeiten. Es hätte sein können, dass es so ist wie beim schwarzen Panther, dass in einem Wurf von Leoparden ein schwarzgefärbter dabei ist, oder dass es bei den Wespen quasi so ist, dass in einem Wurf völlig willkürlich verteilt unter einem Nachkommenschaft Formen gibt, die eher den Brotkäfer befallen oder die den Kornkäfer befallen. Dann hätte man für die biologische Schädlingsbekämpfung schlechte Karten, weil man nie wüsste, wenn man züchtet, ob man die passenden Parasiten hat, um den entsprechenden Schädling zu bekämpfen.
Wieso könnte man das nicht so machen wie bei Hunderassen, wo man dann nur Weiße haben will und dann...
Das hätte man züchten. Dann hätte man es praktisch domestizieren müssen und dann züchten müssen. Man hat es dann auch untersucht und hat festgestellt, dass es also nicht so ist, dass es einfach nur regellos auftritt, sondern dass es ähnlich ist wie bei diesen ostafrikanischen Buntbarschen, dass im gleichen Verbreitungsgebiet, im gleichen Lebensraum eigentlich zwei Ökotypen vorkommen von dieser Lagererzwespe. Die ist quasi im Prozess der Artbildung, aber es sind noch nicht mehrere Arten daraus entstanden, aber es beginnt jetzt durch diese unterschiedliche Präferenz auf verschiedene Wirte, sich was herauszudifferenzieren. Man hat dann diese zwei Formen also rein nachgezüchtet und kann die inzwischen auch bei entsprechenden Händlern erwerben als biologische Schädlingsbekämpfer. Aber der nächste Schritt, und das ist jetzt aktuelle Forschung, die im Moment noch in der Untersuchung ist, es gibt bei verschiedenen Pflanzen ein Phänomen, das man als chemische Hilferufe bezeichnet. Und das ist, wenn Pflanzen von Schädlingen befallen werden, dann sondern die zum Teil Duftstoffe ab, die dann solche Parasiten anlocken, die wieder die Schädlinge der Pflanzen bekämpfen. Mhm. Die schreien quasi um Hilfe und rufen da also ihre Gesundheitspolizei selber zu Hilfe. Und in einer Kooperation von der Universität Hohenheim und unserem Museum ist also im Moment in der Erforschung jetzt, dass man nicht nur diesen Parasiten untersucht, sondern auch gibt es dort solche chemische Hilferufe bei Getreide. Da gibt es erste Hinweise, die darauf hindeuten, dass das dort auch stattfindet. Der nächste Schritt wäre jetzt, diesen chemischen Botenstoff, der diesen Parasiten anlockt, zu identifizieren, den vielleicht auch synthetisch künstlich herzustellen. Und dann würde es im Endeffekt nicht mehr nötig sein, diesen Parasiten zu züchten und einzubringen, zum Beispiel in einen Getreidespeicher, sondern man bräuchte nur noch wenige Tropfen dieser Locksubstanz und würde dann die Parasiten entsprechend anlocken und könnte also einen größeren Getreidespeicher frei von Parasiten halten, ohne dass man irgendwelche Giftstoffe einsetzen muss und ohne dass man komplizierter diese Parasiten züchten muss, sondern eben indem man ein paar harmlose Tropfen von Duftstoff einbringt und dann ist das Ganze biologisch vor Schädlingen geschützt.
Diese natürliche Aussendung von diesen Botenstoffen, das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn die Pflanze noch lebt.
Wenn also die Pflanze so noch lebt, Korn genau. Also das ist dann, also zumindest gibt es da keine Hinweise drauf, dass das, sonst hätte man das Problem ja auch nicht mit dem Befall der Getreidespeicher, wenn das noch funktionieren würde, dass ja. Also wenn das Korn gefressen wird, dass das dann noch um Hilfe ruft quasi.
Ja.
Also das funktioniert nicht und da müsste man dann nachhelfen durch also entsprechend biologische Schädlingsbekämpfung.
Ja, und die Lagererzwespe, die führt dann dazu, dass sich der Käfer gar nicht so weit entwickeln kann, dass der das
sticht,
Korn frisst.
Also die Lagererzwespe sticht in die Eier ein, wo sich die Larve entwickelt, sticht auch die Larve selber an und in der Larve entwickeln sich dann die Nachkommen dieser Lagererzwespe, fressen die bei lebendigen Leibe auf. Das ist ja auch so ein Phänomen, was schon von Darwin beschrieben worden ist für die parasitischen Wespen, die Ichneumoniden zum Beispiel. Und wo auch Darwin gesagt hat, das ist ja auch so ein Hinweis gegen die Vorstellung eines Schöpfergottes, der jetzt sozusagen die Natur geschaffen hat. Wenn man denkt, wie furchtbar manche Prozesse in der Natur sind, dass da also manche Organismen nur existieren, um andere lebendig von innen aufzufressen, das würde jetzt mit der Vorstellung eines gütigen Schöpfers, der das Ganze sich ausgedacht hat und per Intelligent Design entwickelt hat, nicht ganz zusammenpassen. Also das ist etwas, wo man sieht, also die Natur funktioniert eben, aber sie nimmt da auf moralische Erwägungen natürlich keine Rücksicht. Das spielt da im Evolutionsprozess keine Rolle.
Da gibt es ja, glaube ich, auch noch weitaus kompliziertere Mechanismen. Das habe ich neulich in irgendeinem anderen Podcast gehört. Da gibt es irgendein, ich glaube auch ein Insekt, das wird dann von einem anderen Insekt gefressen, das wiederum dann von irgendwie einem Säugetier gefressen wird.
Das gibt es bei Würmern. Also es gibt bestimmte parasitische Würmer, die dringen dann in Insekten ein, wandern in das Insektengehirn und verändern das Gehirn von dem Insekt so, dass das Insekt an Grashalmen hochwandert und sich dort festbeißt, genau, und dann von Schafen dann gefressen wird. Und es gibt andere, die bei Schnecken auftreten und dann in dem Fühler der Schnecke einwandern. Und dieser Schneckenfühler, der bläht sich dann auf und fängt an zu pulsieren und verführt dann Vögel dazu, diesen Schneckenfühler zu fressen. Und dadurch kommt der Parasit dann in seinen eigentlichen Wirt, in den Vogel. Das Ganze läuft zum Teil über 3 oder 4 unterschiedliche Larvenstadien, von denen sich manche geschlechtlich, andere ungeschlechtlich vermehren. Also da gibt es durchaus Organismen, die sehr viel komplizierter aufgebaut sind als wir, wo wir praktisch sagen, also unsere Kinder sind eigentlich genauso wie die Eltern, also von der Anatomie her.
Nur halt kleiner.
Und es gibt 2 Geschlechter, dort gibt es also zum Teil Organismen, in denen es völlig unterschiedliche Organisationsformen gibt, gell, die sich ganz anders fortpflanzen, auch völlig anders aussehen, völlig anders leben, wo man, wenn man es nicht wüsste, aufgrund der Nachfolge dieses Lebenszyklus nie auf die Idee käme, dass das überhaupt der gleiche Organismus ist.
Und dieser Parasit, der dann in dem Schaf landet, der lebt dann, also der, das ist sein Ziel, in diesem Schaf zu leben?
Das ist der Endwirt, und in diesem Schaf kommt er dann zur weiteren Fortpflanzung und wird dann mit den Ausscheidungen dann wieder ausgeschieden und landet dann als Dung auf der Wiese und wird dann wieder von Insekten aufgenommen, und dann beginnt der ganze Kreislauf wieder von vorne. Mhm.
Das heißt, das muss sich evolutionär so entwickelt haben, dass es halt diesen Parasit gab und den Zwischenwirt und diesen und das Schaf, und muss sich ja alles irgendwie dann gleichzeitig entwickelt haben.
Ja, man muss sich vorstellen, dass wohl also am Anfang solche Zwischenwirte nicht obligatorisch waren, sondern alternativ. Das ist mal zufällig verschleppt worden, musste aber nicht unbedingt. Das gibt es auch heute noch zum Teil bei manchen Parasiten, dass die dann solche Zwischenwirte nicht obligatorisch haben, sondern sie können auftreten, sie müssen aber nicht. Die Entwicklung funktioniert auch ohne das.
Okay.
Und so sind viele Sachen in der Natur erklärbar. Bei Bestäubung von Blütenpflanzen ist es ähnlich, dass wir am Anfang haben wir Windbestäubung. Und da gibt es manche Pflanzen, wo wir heute sogar den Fall haben, die sind windbestäubt, werden aber zum Teil auch schon Pollen durch Insekten übertragen. Und wenn mal eine Insektenübertragung da ist, ist natürlich dadurch, dass die spezifisch dann wieder auf die Pflanzen gehen, ein Adaptionsdruck da, das zu perfektionieren und Organe zu entwickeln, die dann diese Insekten anlocken. Und dadurch wird dann der Anteil der Windbestäubung immer geringer und die Insektenbestäubung immer weiter perfektioniert. Also das spielt in der Evolution eine ganz wichtige Rolle, dass solche Sachen nicht sofort von 0 auf 100 gehen, sondern zum Teil dann so graduell ineinander übergehen, eben ja, solche Prozesse, und eine Zeit lang vielleicht beides funktioniert. Und das ist auch ein Phänomen verbunden mit dem Phänomen des Funktionswandels, was dann Sachen erklärt, was zum Beispiel von Intelligent Design Leuten gesagt wird, so etwas Kompliziertes wie die Bakteriengeißel oder so der Außenbordmotor der Bakterien könnte nicht natürlich entstanden sein. Wir können uns das übrigens auch hier im Modell in der Ausstellung anschauen, diese Bakteriengeißel. Das ist einer der kompliziertesten molekularen Maschinen, die wir also in einzelligen Organismen finden. Es ist ein molekularer Elektromotor, funktioniert also nicht wie ein Muskel, sondern wirklich durch ein elektrisches Gefälle. Es ist der einzige Mechanismus im Organismenbereich, wo es eine 360-Grad-Drehung gibt. Also man sieht ja hier im Modell, das sieht aus wie ein Motor, wo sich was dreht mit Lager und Gewinde und Antriebswelle und so weiter. Und genauso ist es auch. Und dieser Mechanismus, der besteht aus 42 Eiweißverbindungen, aus 42 Proteinen. Und wenn man ein einziges davon entfernt, dann bricht dieser ganze Mechanismus zusammen und funktioniert nicht mehr. Und jetzt sagen die Intelligent Design Leute, wie soll so etwas darwinistisch entstanden sein? Darwinismus sagt ja, es muss ja ein Schritt nach dem anderen kommen und jeder muss funktionsfähig sein. Man kann statistisch ausschließen, dass alle 42 Proteine sozusagen zufällig durch eine Mutation zusammenkommen. Das ist so astronomisch gering, da würden selbst unendlich viele Paralleluniversen nicht ausreichen, um sowas zu erklären. Also wie soll das Schritt für Schritt entstehen? Und da mussten sich die Evolutionsbiologen jetzt eben einen Mechanismus überlegen, wie kann so etwas, ein Protein nach dem anderen, 1, 2, 3, 4, 5, bis zu 42 entstehen. Und das Geheimnis ist eben der sogenannte Funktionswandel. Das Ding war nicht von Anfang an ein rotierender Außenbordmotor für Bakterien, sondern es hat sich im Laufe der Evolution dieses Apparats die Funktion mehrfach gewandelt. Es gibt inzwischen ein komplettes Szenario, was mit jeweils ein Proteinschritten diese Evolution dieses Mechanismus erklärt. Am Anfang war da nur eine Öffnung in der Zellwand, wo passiv Material durchdiffundiert ist, und das ist dann spezifisch geworden. Dann war es eine aktive Materialpumpe und so weiter. Das hat man erst hypothetisch rekonstruiert und hat dann tatsächlich bei Bakterien genau aus der Mitte dieses hypothetischen Szenarios eine Zwischenstufe gefunden, die nur aus der Hälfte dieses Apparates besteht und dann tatsächlich eine Materialpumpe ist und kein Fortbewegungsorgan. Und insofern können wir also mit solchen Erklärungen, mit Hilfe von Funktionswandel, auch so etwas inzwischen evolutionär erklären und zeigen, dass es eben auch dafür nicht eines Designs im Sinne einer Ingenieurleistung braucht, um so etwas fertig herzustellen, sondern auch so etwas kann Schritt für Schritt stufenweise entstehen. Also das ist im Moment so das Standardmodell, was gezeigt wird von Evolutionsgegnern, wo sie sagen, das kann das Ganze nicht erklären. Man muss allerdings dazu sagen, es gibt natürlich auch bei diesem Szenario noch gewisse Probleme. Eins der Probleme, die noch nicht hundertprozentig geklärt sind, ist zum Beispiel, woher kommen diese Proteine? Also diese Eiweißverbindungen, die man benötigt, um so etwas herzustellen, die sind ja auch nicht einfach gebaut, sondern entstehen in der Regel aus 120 bis 200 Aminosäuren, die in einer ganz bestimmten Sequenz angeordnet sein müssen. Und zu erklären, wie es zu diesen Aminosäuren kommt, das ist schon wieder ein Problem, das etwas schwieriger zu erklären ist, weil es dort fast unendlich viele Möglichkeiten gibt der Kombination, wie diese Aminosäuresequenzen angeordnet sein können. Die meisten davon sind funktionslos und nur wenige davon erfüllen eine biologische Funktion. Und damit das Ganze evolutionär funktioniert, muss ja jetzt praktisch von einem Protein, um zu einem anderen Protein zu kommen, jeder Schritt in der Veränderung der Aminosäuresequenzen wieder über einen Protein führen, das wieder eine biologische Funktion erfüllt. Und das ist im Moment noch nicht hundertprozentig möglich zu zeigen, dass dieser Raum der potenziellen Möglichkeiten alle funktionierenden Eiweißverbindungen, die wir bei den Organismen finden, dass die miteinander verbunden sind über Zwischenglieder, die wieder funktionierende Eiweißverbindungen sind. Und man kann ausschließen, dass die überbrückt werden können sozusagen durch Makromutationen, durch Mutationssprünge, wo wir einmal eine Sequenz haben von 120 Aminosäuren, dann eine von 140 und beide funktionieren, wenn es dazwischen keine gibt, mit 121, 122, die auch funktionieren. Also das ist noch ein ungelöstes Problem, wo man sagen muss, da können wir bisher das Gegenargument der Intelligent Designer noch nicht ganz entkräften, aber daran wird gearbeitet und man kann natürlich auch so ein bisschen optimistisch sein, wenn man sieht, was die Wissenschaft in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrzehnten geleistet hat und eigentlich alle Fragen, die lange Zeit ungelöst waren, dann irgendwann gelöst worden sind. Wäre es jetzt sehr ungewöhnlich, wenn wir jetzt hier auf eine Fragestellung treffen, wo man sagt, die wird niemals gelöst werden.
Ja. Oder? Es ist aber auch so, dass diese Fragestellung, wie kann so ein komplizierter Mechanismus entstehen, dass man das untersuchen möchte, unabhängig von diesen Evolutionsgegnern, oder? Also das ist jetzt nicht nur deshalb interessant, weil man diese These widerlegen möchte, sondern weil das auch der eigentlichen Evolutionsforschung hilft.
Also es ist natürlich alleine schon hochinteressant zu sehen, was für molekulare Maschinen in diesen Zellen am Werke sind. Da muss man sagen, das ist so einer der Bereiche, wo Darwin noch nicht gewusst hat, wie fantastisch die Evolution eigentlich wirklich ist. Darwin hatte noch gedacht, die Zellen sind mehr oder weniger so homogene Kleckse von Protoplasma, mehr oder weniger strukturlos. Und heute wissen wir, dass in diesen Zellen also ganz fantastische Apparate am Werk sind, chemische Fabriken und Transportmechanismen und informationsverarbeitende Strukturen und so weiter. Und das ist natürlich hochspannend zu erforschen, was gibt es dort, was haben die für Funktionen, und natürlich spielen auch solche Sachen dann wieder in der Medizin eine Rolle. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Krankheitserreger hätte, der sich damit fortbewegt mit diesen Flagellen, dann könnte es sein, dass zum Beispiel ein Stoff, der diese Fortbewegung hemmt oder diesen Mechanismus irgendwie blockiert, dann diesen Krankheitserreger bekämpfen kann. Also auch dort spielt die Kenntnis der Funktionsweise eine wichtige Rolle. Aber konkret hat es schon, sagen wir mal, einen gewissen Einfluss gehabt, dass eben von einigen prominenten Evolutionsgegnern gerade dieser Mechanismus jetzt sehr stark herausgestellt worden ist. War natürlich schon eine Herausforderung, dann sich zu überlegen, wie kann sowas natürlich entstanden sein.
Mhm, okay. Nochmal zu diesem Modell, wie groß ist das jetzt in der Natur?
Also das Ganze ist in der Natur natürlich winzig klein, also bestenfalls unter dem Rasterelektronenmikroskop zu erkennen, und ist hier also um einige Hunderttausendfache vergrößert. Man muss sich ja vorstellen, jeder dieser Bauteile ist nur ein einziges Molekül, und dieses Molekül besteht jeweils dann wieder aus Atomen. Also wir sind hier wirklich im Nanobereich.
Mhm, dann, okay.
Also das ist nichts, was man jetzt unter einem normalen Mikroskop irgendwie sehen könnte.
Ja.
Wir sind dann weitergegangen in eine große Halle des Museums, wo ein Walmodell in Lebensgröße zu sehen war. Das war ganz interessant, weil das Modell war sozusagen aufgeschnitten. Das heißt, man konnte nicht nur das Äußere des Wals sehen, sondern eben auch das Skelett und die inneren Organe. Und Günther Bächli hat da natürlich was zur Evolution der Wale erzählt.
Da hat es ja in den letzten 20 Jahren eine Menge Erkenntnisse gegeben, sowohl aus dem molekularen Bereich, wo man festgestellt hat, dass die Wale innerhalb des Systems der Paarhufer stehen, also nicht nur irgendwie Säugetiere sind, sondern innerhalb der Paarhufer mit den Flusspferden näher verwandt sind als mit anderen Paarhufern.
Und aber dann zum Beispiel Kühe sind auch Paarhufer, oder?
Genau. Also wenn man das System der Paarhufer anschaut, dann zweigen als erstes ab die Kamele, und dann zweigen ab die Schweine und dann kommt ein Ast Flusspferde und Wale und der andere Ast sind dann die ganzen Hornträger, also Rinder, Ziegen, Hirsche, Antilopen und so weiter. Und aufgrund dieser molekularen Erkenntnisse war dann natürlich zu erwarten, dass man eigentlich einen Ahnen finden müsste der Wale, der vom Skelett her dem entspricht, was man vom ursprünglichen Paarhufer erwarten würde, und das hat man dann tatsächlich gefunden. Und hat dann in Indien, Pakistan, wo wohl diese frühe Evolution der Wale vonstatten gegangen ist, eine relativ vollständige Reihe gefunden von Übergangsformen. Das beginnt so vor etwa 50 Millionen Jahren und geht bis etwa vor 30 Millionen Jahren, wo wir vom komplett landlebenden Tier, was noch ganz normal auf vier Beinen an Land gegangen ist und vielleicht bestenfalls so amphibisch mal ins Wasser geflüchtet ist, dann über verschiedene amphibische Formen, die so wie ein Otter gelebt haben und dann über Formen, die vielleicht eher wie eine Robbe schon gelebt haben, dann sukzessive schauen können, wie verändern sich die Organsysteme, die Hinterbeine immer kleiner geworden, dann am Anfang noch keine Schwanzflosse, Ausbildung der Schwanzflosse, dann die später die Ausbildung von der Rückenflosse, wie der Gehörapparat umgebaut wird, dann in Richtung Unterwasserhören und später dann auch Ultraschall-Echo-Ortung. Also da können wir inzwischen fast lückenlos diese Evolution der Wale vom Landtier zum Wassertier nachzeichnen, nicht nur hypothetisch, sondern mit konkreten Fossilien.
Zum Schluss kamen wir noch in einen Raum, der der Evolution des Menschen gewidmet war, und darüber haben wir uns dann unterhalten. Und ganz am Ende sind wir dann irgendwie doch wieder bei den Dinosauriern gelandet.
Dann haben wir hier Evolution des Menschen mit diesen Urmenschenschädeln. Da ist ganz interessant, dass man eben zeigen kann, dass das, was uns ausmacht, diese verschiedenen Merkmale, die uns vom Schimpansen unterscheiden, also zum Beispiel der aufrechte Gang und das viel größere Gehirn, dass das eben nicht auf einen Schlag auftritt, sondern nacheinander. Der aufrechte Gang ist von Anfang an da, aber das Gehirn ist am Anfang noch schimpansengroß und wird dann erst später groß. Diese Herkunft aus Afrika und dann drei Linien, die aus Afrika rausführen zum Peking-Menschen und zum Neandertaler und zum modernen Menschen. Und vielleicht das Interessanteste, dieses merkwürdige Phänomen, wenn man Neandertaler und modernen Menschen anschaut, die haben ja fast gleich große Schädel, hatten also auch schon ein großes Gehirn. Und es gibt ja so ein bisschen die falsche Vorstellung, dass der moderne Mensch, als er aufgetreten ist, dann durch seine überlegene Intelligenz dann so den Neandertaler verdrängt hat. Und was man aber tatsächlich feststellt, ist, der moderne Mensch tritt etwa vor 150.000 bis 160.000 Jahren auf in Afrika. Und ist auf dem Evolutionsstadium von der Kultur, von den Steinwerkzeugen, die er verwendet, noch unterhalb vom Neandertaler und ungefähr auf dem Stadium vom Homo erectus. Und auf dem Stadium verharrt er dann 100.000 Jahre, passiert gar nichts beim modernen Menschen. Und dann, ohne dass anatomisch an den Schädeln irgendwas festzustellen ist, tritt dann vor etwa 60.000 Jahren auf, dann ein ganz abrupter Wandel, wo wir dann plötzlich also Speerspitzen mit Widerhaken, Angelhaken, diese Venusfigurinen, die ersten abstrakten Darstellungen und Einkerbungen, ersten Malereien und so weiter feststellen, wo wir also sagen können, da ist biologisch, anatomisch nichts fassbar, aber es muss irgendwas in der Software bei unserem Gehirn passiert sein und sehr wahrscheinlich hängt es mit einer komplizierteren Sprache, also nicht nur irgendwelche Lautäußerungen, einzelne Worte, sondern eben wirklich komplexe Informationen mit einer grammatikalisch strukturierten Sprache übermitteln zu können. Das ist wohl also erst relativ spät in der menschlichen Evolution passiert und hat dann diesen Urknall bei uns ausgelöst, der ansonsten biologisch oder so eigentlich keine Spuren hinterlassen hat. Also das Schädelskelett ist gleich geblieben, aber innen drin hat sich wohl was getan.
Und es ist aber außer Zweifel, dass der moderne Mensch nicht vom Neandertaler abstammt.
Also inzwischen ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich geworden. Es gibt immer noch wenige Wissenschaftler, wie es aber fast überall in der Wissenschaft Skeptiker gibt. Aber dadurch, dass das Genom des Neandertalers ja inzwischen zu 70% entschlüsselt ist von dieser Arbeitsgruppe um Svante Paabo und es absehbar ist, dass wir auch 100% des Neandertaler-Genoms kennen, das wird innerhalb vom Jahr oder so, werden wir soweit sein. Und da gibt es nicht die geringsten Hinweise im Genom, dass es irgendwie einen signifikanten Genfluss gegeben hat zwischen modernen Menschen und Neandertaler innerhalb der letzten 400.000 bis 500.000 Jahre. Und das ist so die Zeitalter, wo sich die beiden Linien voneinander getrennt haben und aufgespalten haben, ausgehend von so einer Form, die Homo heidelbergensis ähnlich ist. Und also danach ist es, wenn es zu Vermischung gekommen ist, haben die weder genetisch noch anatomisch irgendwelche Spuren hinterlassen. Es gibt ja manchmal irreführende Hinweise, wenn man sich so die Schädel anschaut von heutigen australischen Ureinwohnern, dann ist vor allen Dingen so unter manchen rassistisch veranlagten Zeitgenossen, die sagen, der sieht ja aus wie ein Homo erectus oder wie ein Neandertaler mit den Überaugenwülsten und diesen massiven Schädeln. Das Überraschende ist aber, wenn man sich die fossilen Schädel des modernen Menschen in Australien anschaut, und da gibt es Funde, die bis zu 40.000 Jahre zurückgehen, also sehr weit in die frühe Besiedlung von Australien, dann zeigt sich, die Schädel waren am Anfang gebaut, eigentlich wie Europäerschädel und sehr grazil gebaut und sind dann erst sekundär wieder aufgrund von irgendwelchen Umweltbedingungen massiv geworden und diese Überaugenwülste haben sich dann wieder herausgebildet. Also die haben das nicht beibehalten vom Neandertaler-ähnlichen Stadium, sondern haben sich quasi die Überaugenwülste wieder zugelegt, weil sie vielleicht irgendeinen Vorteil gehabt haben im Steppenklima.
Das heißt, der Neandertaler und der moderne Mensch sind quasi zwei verschiedene Arten.
Sind zwei verschiedene Arten.
Kann man sich das so vorstellen wie
Pferd und Esel? Indischer und afrikanischer Elefant oder so, oder okay. Wie Pferd und Esel oder so, genau. Mhm. Und sie haben also zeitgleich über eine ganze Zeit existiert, auch eine Zeit lang geografisch eigentlich separiert existiert. Und da war der Neandertaler eben eine eurasische Eiszeitform, die dort spezialisiert war. Und der moderne Mensch war in Afrika und dann schon in Südasien verbreitet. Und dann ist es erst später zu einer Einwanderung des modernen Menschen nach Europa gekommen. Es kam dann zu einer Steigerung der Eiszeit mit kühlerem Klima, wo dann tatsächlich wohl der Neandertaler also Schwierigkeiten gehabt hat, damit klarzukommen. Der ist ja nicht, wie man sich das manchmal vorstellt, so wie so eine Art Eskimo da durch die Gletscher gestappt, sondern hat immer in den Randbereichen gelebt, wo es also Wälder gegeben hat und ein eher gemäßigtes Klima. Und als dann so ein Rückschlag kam von der Eiszeit und das Klima wesentlich schlechter geworden ist, da war wohl dann der bis dahin schon weiter evolvierte moderne Mensch dann ihm wirklich überlegen und ist mit den Bedingungen besser klargekommen, obwohl er eigentlich nicht von der Anatomie an ein kaltes Klima angepasst war, was der Neandertaler eher war. Aber mit dieser extremen Kälte, da konnte dann der moderne Mensch trotz der Nichtanpassung an die Kälte besser umgehen, als der an die Kälte eigentlich angepasste Neandertaler, was also zeigt, dass da einfach die Technologie entscheidender war als jetzt diese typischen Kälteanpassungen wie dicke Nase, die dann so die Luft ein bisschen filtert, die kalte, und massiver Knochenbau. Das hat einfach nicht mehr ausgereicht. Und was sich auch andeutet aufgrund der Funde, ist, dass die Gesamtpopulation des Neandertalers wohl sowieso sehr gering war. Sie hatten also eine sehr geringe Siedlungsdichte. Und da haben dann also ein paar Umweltfaktoren und dann noch die Konkurrenz des modernen Menschen dann wahrscheinlich ausgereicht, dass der dann an die Grenze des Aussterbens gekommen ist. Und wenn dann mal die einzelnen Individuen und Gruppen voneinander so weit getrennt sind, dass sie dann nicht mehr zusammenkommen, dann ist auch irgendwann die kritische Masse erreicht, dass dann halt eine Seuche ausreicht und ein paar isolierte Populationen brechen dann zusammen und dann war es Aussterben soweit. Das ist ja meistens so, dass es nicht notwendig ist, wirklich die Letzten zu killen. Das ist ja heute auch so, dass man nicht das letzte Java-Nashorn quasi erschießen muss, sondern wenn eine bestimmte kritische Masse unterschritten ist, dann reicht halt eine Seuche, eine Grippeepidemie oder so und dann ist vorbei.
Konnte der schon sprechen, der Neandertaler?
War lange Zeit umstritten. Also es gibt anatomisch keine Hinweise, dass er nicht zum Sprechen fähig war. Es gibt also ein Zungenbein, was im Prinzip genauso aussieht wie beim modernen Menschen. Man hat sogar also die Artikulationsfähigkeit rekonstruiert, hat festgestellt, dass der Neandertaler wohl in der Lage war, artikuliert zu sprechen, allerdings keine langen Vokale, also ein langes E oder ein langes A aussprechen konnte. Zweiter Punkt war dann in der Genetik. Es gibt ja dieses sogenannte Sprachgen, das FOXP2-Gen, was man entdeckt hat beim modernen Menschen, wo sich der moderne Mensch von allen anderen Säugetieren unterscheidet. Und wenn dieses Gen gestört ist, dann können wir nicht artikuliert sprechen und stammeln dann also nur noch. Und das hat man ursprünglich mit Hilfe dieser molekularen Uhr datiert gehabt auf eine Zeit nach der Aufspaltung Mensch Neandertaler. War eigentlich davon ausgegangen, dass der Neandertaler dort die tierische Ausprägung dieses Gens hat. Und als man dann aber das Genom des Neandertalers entschlüsselt hat, hat man dort genau die moderne menschliche Ausprägung dieses Gens gefunden. Also auch genetisch war er wohl in der Lage zu sprechen. Aber man muss natürlich unterscheiden zwischen den hinreichenden oder den notwendigen Voraussetzungen, sprechen zu können, und der tatsächlichen Ausbildung wirklich einer artikulierten Sprache. Ja. Also es gibt ja, alle Organismen haben irgendwelche Warnlaute und irgendwelche Affen, die dann sagen, Vorsicht, dort ist ein Leopard oder da hinten hat es einen Baum mit viel Früchten. Das sind Informationen, die es im Tierreich überall gibt. Und das war mit Sicherheit schon beim Neandertaler weiter fortgeschritten. Der konnte wahrscheinlich schon irgendwie 2-3 Wortsätze, so wie wir das ja bei der kindlichen Entwicklung auch haben, dass am Anfang nur 2 oder 3 Worte kombiniert werden, aber halt noch nicht komplizierte Sätze gebildet werden oder verschiedene Zeiten oder Möglichkeitsformen. Aber die grammatikalisch ausgearbeitete Sprache, da geht man davon aus, dass das erst beim modernen Menschen entstanden ist.
Mhm. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die ich eigentlich auch schon mitgebracht hatte, weil Sie erzählt hatten, dass das Genom schon weitgehend entschlüsselt ist vom Neandertaler, von so einer ausgestorbenen Art. Wie kommt man denn da an die DNA dran? Also ich hätte jetzt gedacht, dass da alles
kaputt ist.
Genau, dass man da nichts mehr
findet. Also es kommt sehr auf die Fundbedingungen an. Also man muss dazu sagen, es ist sowieso nur möglich bei relativ jungen, eigentlich subfossilen Funden, die also nicht wirklich fossilisiert sind. Also die Neandertaler-Knochen sind ja bis maximal etwa 70.000, 80.000 Jahre alt, die meisten davon deutlich jünger. Die angeblichen DNA-Funde in deutlich älteren Fossilien, wie zum Beispiel Bernstein, wo es mal hieß, es wäre also DNA in Bernstein-Insekten gefunden worden, was ja dann auch zu dieser Jurassic Park-Story geführt hat, so die Mücke im Bernstein, die man Dinosaurier gestochen hat. Das hat sich alles als falsch herausgestellt. Das waren Verunreinigungen, da ist in den Labors nicht sauber gearbeitet worden. Und es ist dann über Schimmelpilze und Mikroorganismen heutige Erbsubstanz in die Proben gekommen. Es gibt also in Bernstein keine erhaltene DNA. Bei diesen fossilen Knochen oder subfossilen Knochen, die also nur wenige Jahrzehntausende alt sind, da kommt es aufs Klima an. Man hat also Funde von Urmenschen in Südostasien, von Homo erectus, der auch dort bis etwa vor 40.000 Jahren existiert hat. Dort ist aufgrund dieses tropischen Klimas nichts erhalten in den Knochen, da ist es nicht gelungen, DNA zu extrahieren. Von den Neandertalerfunden, die bei uns in kälteren Klima, in kalten Höhlen zum Teil erhalten waren, da konnte man also aus dem Knochenmark oder aus den Zähnen vor allen Dingen, wo sehr isoliert dann also die Erbsubstanz untergebracht ist, geschützt quasi in so einer Art Kapsel in dem Zahn. Dort konnte man also Erbsubstanz isolieren, aber es ist schwierig. Ne? Also es gibt ja auch diese Hoffnung, man könnte den Mammut zurückzüchten aufgrund von den tiefgefrorenen Tieren aus dem sibirischen Permafrost. Und selbst dort ist es unter idealen Bedingungen, wo ja das Tier wirklich mit Fleisch eingefroren war, so dass die Erbsubstanz nur bruchstückhaft vorhanden ist und dass es bisher noch nicht sichtbar ist, dass wir dort ein komplettes Erbgut kriegen, würde ja schon ausreichen. Ein paar Promille Fehler, die fehlen, wenn man denkt, was heute für kleinste Mutationen ausreichen und einen Unterschied machen zwischen einer tödlichen Erbkrankheit oder zumindest fatalen Erbkrankheit dann zum gesunden Organismus. Man bräuchte also wirklich ein 100% fehlerfreies Erbgut und dann natürlich nicht nur ein Individuum, sondern mehrere von beiden Geschlechtern, um so eine Art wiederzubeleben. Also auch das funktioniert nicht, selbst unter diesen idealen Bedingungen. Das heißt, man hat in der Regel nur Bruchstücke und aus diesen Bruchstücken im Laufe der Zeit, jetzt beim Neandertaler, dadurch, dass es verschiedene Funde gibt und auch die Methoden immer besser geworden sind, baut man jetzt so Stück für Stück dieses komplette Erbgut zusammen. Ist bis jetzt also, wie gesagt, so bei 70% angekommen und es ist absehbar, dass wir so in den nächsten Jahren dann bei 100% landen werden. Aber es ist unwahrscheinlich oder fast auszuschließen, dass wir jemals von Organismen, die älter als 100.000 Jahre sind, Erbsubstanz bekommen werden. Also von Dinosauriern zum Beispiel ist nicht mit zu rechnen, dass wir da jemals einen Dinosaurier zurückzüchten können über Erbgut vom Tyrannosaurus. Oder?
Das heißt, da ist man dann auf die eher klassischen Methoden.
Genau, also da sind wir, die Dinosaurier sind ja wieder auferstanden im Computer, also im Film, in diesen BBC-Dokumentationen, also virtuell, aber praktisch wird das nicht gehen.
Wobei da ja, also ich weiß da immer nicht so richtig, was da dazu fantasiert ist. Also klar, so die Anatomie hat man wahrscheinlich irgendwie rekonstruiert, aber zum Beispiel die Farben, das weiß man ja nicht. Vielleicht kann man sich überlegen mit der Sonne, wie die dann...
Jein, also es sind natürlich zwei Sachen. Das eine ist natürlich die Frage, Farbe, zum Teil natürlich Fantasie, bei den Jurassic Park Sachen sowieso noch. Zum Teil plausible Spekulation, indem man eben schaut, ein Raubtier, das wird nicht gerade grell gefärbt gewesen sein, sondern wird so wie heute auch halt je nach Lebensraum eine bestimmte Tarnfärbung gehabt haben. Aber es gibt gerade aus den letzten Jahren und gerade von 2009 ein paar Veröffentlichungen, wo bei chinesischen Dinosaurierfossilien, die ja zum Großteil schon befiedert waren, also vogelähnliche Dinosaurierformen, zweibeinige Raubdinosaurier, Reste der Gefiederfärbung, also zumindest der Musterung, wo man gesehen hat, die hatten so einen gescheckten Schwanzgefieder oder hatten irgendwie eine Bänderung an der Körperseite. Also da hat man so die ersten Hinweise, dass wir sogar bei diesen Dinosauriern also tatsächliches Farbmuster rekonstruieren können. Mhm. Wie dann die Farben wirklich ausgesehen haben, ob dann die hellen Teile grün waren oder hellbraun und die dunklen Teile schwarz oder dunkelbraun, das ist natürlich dann wieder eine andere Frage. Also da ist die Färbung natürlich immer ein bisschen Spekulation. Was sehr gut inzwischen möglich ist, ist die Rekonstruktion eben der Körpergestalt, weil wir eben die Muskelansatzstellen haben und über den Vergleich mit verwandten Formen und die nächstverwandten Formen der Dinosaurier wären heute also Vögel und vor allen Dingen zum Beispiel Laufvögel wie der Strauß. Da können wir die Muskulatur so gut rekonstruieren, dass man sagen kann, die Körperform dürfte also mit 90% oder 99%iger Sicherheit korrekt rekonstruiert sein. Was wir nicht rekonstruieren können, sind manche nur als Weichteil vorhandene Hautanhänger, also ob die jetzt vielleicht nur einen heutigen Kamm oder eine Art Kehlsack oder so gehabt haben, das weiß man dann nicht. und Lautäußerungen, Verhaltensweisen, die sind natürlich zum Großteil auch spekulativ. Da gibt es zum Teil Hinweise, dass wir wissen, die in einigen Formen, die sind sehr wahrscheinlich gewandert. Es gibt bei anderen Formen Hinweise, dass sie in Kolonien gebrütet haben. Und also da hat man einfach aufgrund der Fossilfunde, wo man also sehr viele Nester nahe zusammengefunden hat, wo man weiß, da gab es Kolonien. Und bei anderen Gruppen, wo man aufgrund der Klimadaten weiß, die müssen gewandert sein, weil die unter den Klimabedingungen im Winter dort nicht hätten überleben können. Also da muss es sowas wie in der Serengeti gegeben haben oder die Gnus wandern, dass damals irgendwie die Triceratopse gewandert sind. Aber es ist bei diesen Rekonstruktionen natürlich immer eine Mischung von korrekter wissenschaftlicher Rekonstruktion und Spekulation. Und man muss natürlich auch sagen, bei dieser populären Vermittlung von wissenschaftlichen Daten natürlich auch immer ein bisschen das möglichst schön zu verkaufen. Und da ist natürlich immer toll, wenn die Dinosaurier immer röhrend durch die Gegend laufen und dort brüllen, als wenn sie nichts anderes zu tun haben, als furchterregend zu schreien. Das ist auch eher unwahrscheinlich. Ich meine, der Tiger läuft heute auch nicht durch den Dschungel und ist die ganze Zeit nur am Brüllen und verscheucht seine Beute. Also das ist zum Teil eben auch gewollte Dramaturgie denn der Dokumentation.
So, damit endet der Rundgang im Museum und damit endet auch die heutige Episode. Ganz herzlichen Dank an Günter Bächli und ich hoffe, dass es bald mal wieder bei Ihnen so eine spannende Ausstellung zu sehen gibt. Danke auch an euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. I'm jealous and crazy, languid and lazy, take me quickly, fail me sickly, naked I take it. To lips and a painted return and recurring, late and stirring, spiral quickly. You can't see me, but I'm dropping.
Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom PodSafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau.